Dieses Mal bei
Ich war auf einer Comic-Con und hab da auch signiert und so, und da waren ja ganz, ganz viele berühmte Schauspieler irgendwie von damals, und dann bin ich irgendwie so um 5 Uhr abgehauen, in Frankfurt war da, glaube ich, und bin da nochmal kurz aufs Klo, und da stand dann so ein Held von damals auf dem Klo am Pissoir. Und
wir lieben diese Geschichten, diese Pissgeschichten.
Und schaute sich sein eigenes Foto an. Die machen da ja immer so Fotosets irgendwie, wo ich mir irgendwie und schaute sich so sein eigenes Foto an und pinkelte dabei.
Wer war's?
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Sträter, Bender und Streberg.
Hallo und herzlich willkommen zum Dring 50. Podcast.
Sträter, wir haben uns selber eingeholt.
Warum sagst
endlich
du jetzt USA?
Ja, stimmt, darf man nicht mal sagen.
Oder ja, ist einfach sagen. Blöd zu sagen. Es zeigt einfach, wie alt du bist.
Ja, das habe ich von dir, du Pillemann.
Ja, toll. Ja, schön, dass wir so anfangen direkt. Ja. Kannst du mal aufklären, warum USA und nicht USB?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich laber dir alles
die
über
Simpsons
da.
Waren das. Das war der Bruder von Homer Simpson, der den
Danke, mein Lieber.
Der den Detektor erfunden hat, wo man Babys, also Danny DeVito im Original. Ja, ja. Und der hatte dann so viel Geldbündel in der Hand, der konnte sein Glück gar nicht fassen, dass er laut rief, USA, USA.
Wir haben einen Gast heute.
Das haben wir übernommen, und wir haben einen Gast. Zum 50. haben wir gedacht, lassen wir es mal richtig krachen.
Ja.
Liebe Freundinnen und Freunde unseres kleinen gepflegten lustigen Podcasts, meine Damen und Herren, wir freuen uns, sind stolz und freuen uns nochmal, dass Olli Hilbring hier ist.
Hallo.
Kann man jetzt so Applaus einspielen?
Ja,
Applaus, genau.
Ja, das kann man machen. Das kann man machen.
Ja? Nee, muss ja, aber hallo. Nicht sein. So.
Ja, dann jetzt.
Ja.
Olli Hilbring, seines Zeichens, willst du dich selber vorstellen? Oder?
Ich kann mich selber vorstellen. Ich bin Cartoonist. Ich versuche lustige...
Nimm das Mikrofon ganz in den Mund.
Ja, so. Nein, ich bin Cartoonist. Ich male Cartoons, zeichne Cartoons und mache diverse Bücher. Da ist eins, das heißt Schön Doof, Cartoons von Olli Hilbring, wie treffend. Ja. Ist lustig mitunter.
Ja. Ja, ich habe sehr gelacht.
Du hast sehr gelacht, ja, genau, Route 66, get your kicks on Route 66.
Was ist denn dein bekanntester Cartoon?
Ja, ich werde ja immer reduziert auf den Fußball-Cartoon mit Felix Magath. Vor ein paar Jahren, Felix Magath war Trainer beim FC Schalke 04.
Man muss den Cartoon sehr lange erklären, dieses Ein-Bild-Ding wird es eine größere Rezension.
Felix Magath steht an der Supermarktkasse, die Kassiererin fragt, Herr Magath, sammeln Sie Punkte? Und der Herr Magath antwortet sehr witzig. Ich mache den gleichen Fehler wie damals Delling in der Sportschau. Der hat den nämlich auch so lange erklärt, den Cartoon. Die haben den da gezeigt. Und,
ja. Man sollte generell Bilderwitze, ist immer schwierig, Bilderwitze zu erklären. Ja. Deswegen hast du auch eine Live-Show mit unserem lieben Kollegen Michael Holschulte zusammen.
Genau.
Mit dem wunderbaren Titel Zwei Stricher packen aus.
Zwei Stricher packen aus, ja, genau.
Das hatte Michael auch schon mal hier natürlich auch beworben. Und ich habe dich auch, wir haben uns auch schon, ich war sogar Gast bei Bochum Total letztes Jahr. Da habe ich den Tod.
Du hast den Tod zum Besten gegeben, das war sehr, sehr schön.
Und
ich habe das mal meins, ne? Man in Black war da.
Das war Man in Black, weil ich trinke den auch schwarz. Ich trinke eigentlich mit Milch irgendwie, aber...
Herren trinken Kaffee, und da uns mehr Leute hören als sehen, wie Gary rausgefunden hat.
Habe ich rausgefunden.
Ist das natürlich schön, dass wir einen Cartoonisten
haben. Verständlich.
Ich lehne mich jetzt mal weit raus. Also wenn ihr Olli Hilbring die Cartoons jetzt nicht vor Augen habt, es sind die Nasen, ja, die sehr, sehr prägnant sind.
Was ist da eigentlich los mit den Nasen?
Die Nasen, warum? Also mein Verleger hat mal gesagt, je größer die Nase, desto lustiger der Cartoon. Da habe ich mich dran gehalten und habe gedacht, ich muss riesen Nasen malen.
Ja.
Letztens schrieb eine Dame bei Instagram, die würden aussehen wie Vögel. Die
Figuren. Es hat so ein bisschen so schnabelmäßig.
Ja. Ja.
Durchaus, ja.
Ich weiß es nicht irgendwie. Das ist so passiert.
Aber was die. Was die
zack, bin aufgestanden. Zack, Nasen,
Bin ausgerutscht. Nein, ich hatte schon immer eine große Affinität zu Nasen.
Ja.
Und habe auch mal einen Comic gezeichnet für so einen Comic-Wettbewerb, die Runkel von Remscheid, wo einer mit einer Riesennase durch Remscheid läuft und immer nur Probleme hat beim Nahverkehr, beim Chinesen, Nasi Goreng und solche Sachen. Und da ist wahrscheinlich der Ursprung zu suchen.
Ja.
Ja.
Und auch zu finden, ich würde mich ja rauslehnen, Olli Hilbring ist der Gary Larson des deutschen Cartoons.
Ja, also Vorsicht.
Oder? Ja. Habe ich das schön gesagt?
Gary Larson ist der Karl Barks der absurden Bilder.
Ja, ja, also Gary Larson, mich mit Gary Larson zu vergleichen, ist schon, also
unten
das ist
Comics.
Gotteslästerung.
Michelangelo. Ja. Michelangelo.
Ist Larson Vorbild für dich? Oder
Larson ist schon Knaller. Also der ist schon Oberklasse.
Schön, dass ich nicht dauernd dazwischen rede,
genau,
ihr beiden Hasen.
Ihr müsst euch jetzt konzentrieren, ne? Entweder den einen oder den anderen Gesprächs.
Ja. Entschuldigung.
Ja, da
weißt du mal, wie ich mich immer fühle. Ne?
Multitasking.
Das Konzept.
Ja, gut, um das nochmal zu sagen.
Bis zu 4 Abonnenten durch die Decke geht. Fuß darauf, dass wir uns gegenseitig anschreien.
Genau,
jetzt
sitzen wieder Leute.
Gut, dass wir in Stereo sind.
Rookie.
Komplett irritiert.
Das ist das Prinzip, ne?
Also war Gary Larson der ausschlaggebende Cut oder was?
Ich bin groß geworden, also resozialisiert mit Mickey Mouse, mit Asterix, mit Timo Struppi und so.
Asterix.
Obelix. My right likes. Schraubedikes.
Und Werner zum Beispiel. Werner auch.
Werner
war
irgendwie
so ein
Werner.
So ein Ding irgendwie, so eigentlich so einer der ersten Comics, der so durch die Decke gegangen ist, irgendwie mehrere Bände hatte, Millionen verkauft hat. Irgendwie, der Mann lebt ja heute noch von dem von der Kohle
von seinem
damals.
Ruhm,
von seinem
Ruhm. Von den Rennen, die er
von den Rennen, das er letzte Woche erst wieder gemacht hat.
Genau. Und das ist so die Melange irgendwie, aus dem ich da irgendwie gefischt habe irgendwie. Aber ich kann nicht sagen, natürlich Gary Larson finde ich großartig.
Ich auch.
Aber
dein Lieblingskartoffel von Gary Larson?
Das kleine Hühnchen, also das kleine Huhn, das Huhnbaby, das im Bett liegt und die Mutter kommt rein und bringt ihm die Hühnersuppe, trinkt, dass es gesund ist, kein Verwandter.
Ja, okay. Mein Lieblings, die Hendersons im Dschungel. So ein älteres Ehepaar hängt an so einer Liane und er oben so, du hast meinen Teil der Liane und so, verklag mich doch. Weißt du, so, das ist total, das mochte ich auch sehr gerne.
Mein Lieblings-Gary Larson ist der Astronaut auf dem Mond, der vor der Fahne steht und im Hintergrund fliegt das Shuttle weg und an der Fahne steht, es hängt ein kleiner Zettel, wo drauf steht, wo warst du? Da denke ich, wenn ich darüber nachdenke, das haben ja Cartoons, haben ja so diesen Effekt, man ruft die sich wieder in Erinnerung und freut sich und lacht. Also sie haben durchaus auch
das
so
ist so ein Ding, ja. Ich glaube auch irgendwie, dass die, wenn er gut ist, irgendwie hat er eine lange Haltbarkeit und man freut sich immer wieder drüber.
Ja. Wie oft produzierst du Cartoons? Auch quasi täglich, ne? Oder? Du hast einen guten Output.
Ja, also nicht alle 2 Tage vielleicht. Ich bin auch latent faul.
Aber du hast auch Aufträge für Kika oder so? Oder für
Reviersport.
Für Kika. Pepperwoods, meine Figur.
Für Kika. Ja. Nein, ich zeichne für einen Reviersport. Das ist eine Sportzeitung hier im Pott. Kennt man, glaube ich,
müssen
den Leuten
erstmal erklären, was eine Zeitung ist, glaube ich.
Eine Zeitung ist, ja.
Das ist so ausgedrucktes Internet.
Und da mache ich, wenn mir was einfällt, zweimal die Woche. In der Regel einmal die Woche, so am Wochenende halt irgendwie Fußball.
Aber für die Watz machst du auch viel. Da warst du öfters auch auf der Titelseite.
Ja. Gut,
wie man machen.
Ja. Die geilste Headline war, ich bin ja in Herne groß geworden. Und,
wo in Herne?
In Herne, wo? In Herne Süd.
Herne Süd.
Ja,
Herne, bitte gerne.
Herne, bitte gerne. Und da stand
nach
dann
Herne?
Im Lokalteil der Herner Watz stand dann als Headline der Karlauer König aus Herne Süd.
Oh,
das fand ich
der
schon.
Schlagerkönigin Andrea Jürgens,
ja,
der Karlauer König.
Karlauer König aus Herne
Süd. Olli Hilbring ist hier Cartoonist. Du hast uns auch ein paar Sachen beigebracht, unter anderem dein neuestes Werk. Wir feiern dich jetzt erstmal direkt am Anfang ab, bevor wir in Medias Res gehen.
Das ist sehr schön.
Können wir ja nicht, wenn wir vorher am Anfang abfeiern. Aber gut, machen wir.
Lass mich einfach machen. So, ja. Also, dein neues. Es sind immer so kleine Themenbände, die rauskommen bei Lappern. Du hattest Fußball schon, du hattest
Fußball,
Handwerk. Gerne verschenkt auch.
Ja, gerne. Das läuft ja auch in der Kategorie Geschenkbücher. Ich hatte Schatz, ich bin im Baumarkt.
Ja.
Dann Schatz, ich muss ins Möbelhaus. Die berühmte Serie Schatz.
Ja,
Serie.
Schatz. Ja.
Dann hatte ich aber auch einen, irgendwie, das lief sehr gut, Kopf hoch, Smartphone ist halber. Also diese ganze Thematik, irgendwie, dass die Leute nur noch irgendwie auf den Boden gucken. Okay,
und jetzt ganz neu. Du bist geliefert, Cartoons für Online-Shopper und ihre Paketfahrer. Also
das ist gut.
Ein gesammeltes Werk, nicht nur über den einen Online-Dienst.
Nein,
der
ich habe halt gelesen,
grafisch angedeutet wird mit einem kleinen orangen Einkaufswagen.
Den du jetzt komplett zugedeckt hast.
Ja,
das ist aber schön. Mein Paketfahrer... glaube, interessiert sich nicht für. Ich habe einen Paketfahrer.
Du hast einen eigenen Paketfahrer.
Ja, weil der beschäftigt werden muss, bestelle ich regelmäßig bei Amazon, damit der auch kommt. Ja, okay. Aber ich glaube,
weil das so ein cooler Typ ist.
Es gibt auch andere Paketdienste als Freikaufsdienste.
DHL, als Hermes, weiß ich nicht, irgendwie. Ja. Ne? Also
zum Beispiel Platten Sachen. Und CDs und so weiter kann man auch sehr schön bei JPC bestellen. Also die
Jean-Claude Van Damme.
Jean-Claude Van Damme, genau. Ja. Also es gibt nicht nur Amazon, es gibt auch noch andere. Es gibt auch zum Beispiel auch noch Läden und Buchläden, wo es diese Bücher auch gibt.
Es gibt auch Buchläden, ja. Genau. Ich habe halt dieses Buch gemacht irgendwie, weil genauso wie du 53% der Deutschen online kaufen. Nur noch
ich online. Kaufe nicht nur noch online, das kommt überhaupt nicht in Frage. Also wenn ich in Bochum bin, dann mehr an, da ich hier durch die Geschäfte. Auf Amazon kaufe ich kein Buch, da hole ich mir Ladekabel und so.
Kannst du mal,
weißt du, wofür ich sonst über den Flohmarkt eiern muss oder mich im Apple Store ausrauben lassen muss.
Das haben ja viele Leute auch geschrieben, die jetzt wirklich so auf dem Land leben, die wirklich gar keine andere Möglichkeit mehr haben. Also sie hätten schon die Möglichkeit, woanders zu kaufen, aber es ist natürlich auch praktisch. Gary, kannst du, wenn du was erwähnst, bitte auch erklären, was das ist? Für die Leute, die uns jetzt in Hintertupfing hören.
Was redest du?
Gerade den Laden, den du gerade erwähnt hast.
Warum?
Weil du den erwähnt hast. Wenn man
ja, aber das hat doch gar keiner gehört.
Welchen Laden?
Ja, ich habe es nicht gehört. Überleg doch mal welchen vorher, Laden? Was du sagst,
Balz,
Gary.
Hab ich Balz? Balz freut sich jetzt schon auf dich.
Ja. Balz, ja, Balz. Balz klingt so ein bisschen, als wäre es ein Laden, wo man so...
Hallo, hier.
Das ist so, Balz so, kommt ja vorbei, ja.
Sekundentreffen.
Ja, ich gehe mal in Bochum, gehe ich mal nach Balz. Das ist ein Herrenausstatter.
Nein, das ist ein großes, ein großer Klamottenladen, wo es alles gibt. Das ist einer der wenigen...
Genau, das ist kein großer Herrenausstatter, es ist ein großer Klamottenladen.
Ja,
so steht es auch runter.
Großer
Klamottenladen, uralt.
So. Ja.
So, genau.
Wir haben immer diese
Funktionskleidung, hier bitte gerne. Olli ist auch ein großer Film- und Serienfan. Wo wir sagen müssen, wir waren ja gerade vor 2 Wochen zusammen im Kino.
Wir saßen
nebeneinander bei einer Premiere in der Lichtburg in Essen.
Lichtburg in Essen, ja.
Und zwar schönen Gruß an unseren lieben Freund Andi Brings.
Andi Brings, ja.
Andi Brings, Rocker aus Mülheim an der Ruhr, früher bei Sodom, hat einen Film, einen autobiografischen Film gemacht, der da heißt
Full Circle Last Exit Rock'n'Roll.
Und Andi hat auch mitgespielt bei dem Pottkinder-Film, da war auch einer von den Pförtnern. Und es ist ein sehr... ich sag jetzt nicht esoterisch, guck gerade Gary an, weil er ja den wunderbaren Podcast hat, alle Wege führen nach Om, viele Wege führen nach Om. Das ist ein spiritueller Film, kann man sagen.
Kann man sagen. Also es geht im Prinzip um die Passion von Andi, der mit 7 schon wusste, dass er...
Ja.
Ja, was?
In ihmchen. Ich reagiere. Wenn ich Kopfschütteln nach unten gucke, reagiere ich immer auf Sträter.
Andi wusste schon mit 6 Jahren, glaube ich, irgendwie, dass er Rockstar werden will. Irgendwie war großer Kiss-Fan und hinterher hat den Skid Row beeinflusst. Und der Kreis, das spoilert man nicht irgendwie, hat sich geschlossen, als er da mit Skid Row auf Tour gegangen ist, mit seiner Band Double Crush Syndrome. Genau. So, und es geht im Grunde irgendwie um diese innere Stimme. Wenn was passt irgendwie für dich, irgendwie, wenn du Dinge tun willst, irgendwie, dann mach die einfach. Also ich fand den sehr, sehr inspirierend, den Film.
Ich hab
mich da auch das ein oder andere Mal wiedergefunden.
Ich habe den gesehen einen Tag vor einer Vorpremiere von mir und ich musste einfach meinen Kopf kriegen. Und ich habe gesagt, das war genau der Film, den ich jetzt brauchte, wo jemand quasi mit sich selber kämpft. Es geht um diesen Moment, diesen entscheidenden Moment, wo er bei Sodom rausfliegt, Anfang der 90er und dann halt ausprobiert.
Bei Gomorra
ist das ein fiktionales Werk? Oder
Nein, das ist dokumentarisch.
Dokumentarisch.
Der ist aber auch geil gemacht, finde ich. Ne?
Super gemacht, schön gemacht. Es kommen viele Leute zu Wort. Es gibt Ausschnitte mit Gene Simmons. Es gibt ein wunderschönes...
Gene Simmons
ist dabei. Es gibt ein wunderschönes Interview mit Doro Pesch, die auch da war.
Und der Roadie, der Gene Simmons das Blut anmischt immer.
Ja.
Das ist, glaube ich, Zuckerkouleur ist, Lebensmittelfarbe.
Der darf nicht fehlen.
Das ist kein echtes Blut.
Nein.
Oh, Gott sei Dank.
Es gibt ganz viele Backstage-Aufnahmen.
Aus dem Backstage-Bereich.
Auf dem Backstage-Bereich. Es gibt ein wunderbares Interview mit...
Oder wie ich sage, Garderobe.
Garderobe.
Mit Tom Angel Ripper aus Essen. Von Sodom?
Auf dem Feld, der jetzt Jäger ist.
Sehr lustig. Wo er mitten im Interview sagt,
wenn man nicht dabei war.
Specht. Der Specht. Mitten im Interview.
Genau.
Der Specht.
Und dann, also soll ich mal gucken, ob ich den erwisch?
Es ist ein wirklich ganz, ganz wunderschöner Film geworden. Das sagen wir jetzt nicht, weil wir Andy kennen und mögen, sondern weil wir einfach...
Ich kenne Handycam.
Oh. Ja. Hennes, willkommen in meiner Welt. So ist das ständig.
Du gehst mal runter auf 100 Fuß jetzt. So.
Auch eine sehr schöne Sequenz im Flugzeug in dem Film.
Ja,
Full Circle.
Wo sie übers Ruhrgebiet fliegen.
Genau,
ne?
Ganz toll.
Ja.
gemacht?
Mit der, das war die, die
sie fliegen über die Westfalen.
Stichwort.
Ja, ja. Ja.
Also Full Circle, Last Exit, Rock'n'Roll von Andy Briggs.
Kann man
auf jeden
sich
Fall
gut angucken. Ja.
Kann man sich gut
wo,
angucken.
Wo kann man sich den denn angucken? Läuft der jetzt?
Der läuft. Läuft der läuft bundesweit, ja.
Bundesweit in ausgesuchten Lichtspielhäusern, ja.
Ja, sollte man auf jeden Fall gucken. Was guckst du gerade an Serien? Wir haben gerade kurz
hab gerade fertig 7 Staffel Sons of Anarchy. Die ist ja schon ein bisschen älter, ne? Die ist von glaube ich letzte Staffel 2015.
Synchronisiert von unserem Freund
und Regie und Übersetzung von unserem Freund Martin Kessler.
Ja. Synchronregie.
Synchronregie.
Ja. Und die habe ich so durchgeguckt.
Und Übersetzung, übersetzt sie auch.
Ja, und das finde ich auch großartig.
Dann als ich gerade fertig war mit dieser Serie, dann kam diese Meldung, dass die hier Bettina Wulff mit 2 Promille erwischt worden ist und ich habe mir so gedacht, dass die Frau von dem Ex-Presi besoffen fährt, das ist für mich ganz normal. Also nach der Serie.
Peggy Bundy.
Ja, genau. Die geht dir aber auch auf den Sack dann irgendwann. Irgendwann
ja,
findest du die auch richtig scheiße.
Ich habe in der 7. Staffel wirklich auch dann aufgehört, weil es fängt ja an, die Prämisse von Sons of Anarchy ist ja Hamlet on a Bike.
Ja.
Also, ne, also es ist ja. Hamlet, der Vater wurde, also ich spoilern, aber eigentlich ist es so
Macbeth
wie
Macbeth auf dem Mofa.
Nein, das ist ja House of Cards. House of Cards ist ja Macbeth und Sons of Anarchy ist Hamlet durchaus. Und das hört dann halt irgendwann mal auf. Aber ich gucke sie mir noch irgendwann noch zu Ende an. Was hast du noch angefangen? Ozark
habe ich gestern angefangen.
Ozark
klingt die erste Folge ist toll. Und die zweite geht dann in den Wald und die fuckt mich so ein bisschen ab, muss ich sagen.
Ja?
Diese ganze Redneck-Thematik, wo ist das Geld, gib mal her,
ja,
$5,000.
Ja, ja.
Da fehlt mir irgendwie der Druck. Kommt da noch was?
Ich weiß es nicht, ich bin ja auch erst bei der 4. Folge.
Okay.
Kann denn Jason Bateman, nimmt man ihm den Schneid ab?
Ja, ich finde schon.
Ja,
ich find,
doch,
der kann das
schon.
Das passt. Ist auf jeden Fall natürlich irgendwie so netter, sympathischer Typ irgendwie, der dann da...
Jason Bateman ist am besten, wenn er einfach nur starrt wie in Game Night.
Ja.
Wenn der Polizist ihn anspricht und sie gucken da so eine Minute rüber.
Game Night,
ja, okay.
Haben wir schon drüber gesprochen, über Game Night? Ich glaube
nee,
schon.
Ich glaube noch nicht.
Noch nicht?
Sehr gern, ja.
Ich glaube, ich habe Game Night auch, viele haben gesagt, guck dir den an, der ist richtig, richtig
ja,
gut.
Ja, der
und
ist wirklich witzig.
Also da waren die Erwartungen doch sehr hoch und der ist richtig gut. Also
ja.
Wenn ihr mal echt mal Spaß
wie,
haben wollt.
Wie bei jeder guten Komödie verliert er im letzten Drittel, ganz
bisschen,
klar.
Ein bisschen aber
wie
nur.
Wie immer,
ja.
Aber ich finde auch, dass sie so leidenschaftlich Gesellschaftsspiele spielen, wirkt etwas konstruiert. Aber die Denzel Washington-Nummer
ja,
ist zum Schreiben.
Ja, das ja, auf jeden ja, Fall. Ja, weil du keine Gesellschaftsspiele spielst.
Natürlich spiele ich Gesellschaftsspiele.
Was spielst, was war denn dein letztes Gesellschaftsspiel?
Mensch, ärgere dich nicht.
Ich bin Spitz, pass auf, oder was?
Fang den Hut, Falle Fitz.
Ja.
Die werden ja jetzt auch modernisieren. Ich habe jetzt gesehen, irgendwie, dass Scrabble jetzt Buchstaben-YOLO heißt.
Was?
Ja,
stimmt,
ja,
das ich
doch,
da,
doch, doch,
doch.
Das
da
war,
ich
glaube, ich habe auch gedacht, das wäre eine Verarsche. MC Fitti macht Werbung dafür. So ein
welcher,
ganz, ganz schlimmer,
genau.
Ganz
welcher
schlimmer,
gestört hat sich jetzt einen
ganz
glühenden Lötkolben ins
Werbespot
gestoßen.
Von Mattel irgendwie.
Das ist
MC Fitti.
MC Fitti
ist
so
ein Rapper.
Mit MC Fitti war ich mal, der ist echt
mit dem war ich mal zusammen.
Der muss irgendeinen Mercedes-Benz-Deal gemacht haben, der war bei Stefan Raab. Und hatte wohl irgendwie die Auflage von seinem Mercedes-Benz-Haus, um da wahrscheinlich seinen Promi-Rabatt nicht zu verlieren. Dann so, ja, MC Fitti, was machst denn du so in deiner Freizeit? Och, ich häng viel in meinem Mercedes-Benz-Haus rum in der Vertretung. Sowas.
Ja.
Oder ich fahre mit meinem Benz rum. Das war sehr häufig erzählt,
subtil,
diesmal alle
ja.
So.
Okay.
Das war echt MC
Fitti. Das war schon keine Schleichwerbung. Ach, das war das der mit dem Bart?
Ja, das ist
ja,
der,
der
so Hipster.
So, und,
ja,
Hipster und es gibt DJ. Jetzt, der hat so einen Werbespot gemacht für
Buchstaben.
Scrabble heißt jetzt Buchstaben YOLO.
Ach,
YOLO oder Jojo?
Nee, YOLO.
YOLO.
Jugendsprech, ne? YOLO.
Ah, ja,
okay. Das heißt,
only
ja,
live
ich weiß nicht,
once.
Was da ist. You yes. Only live once?
Ja.
Ja.
Okay.
Ja.
Lol.
Gary, hast du Predator gesehen?
Ich habe Predator gesehen.
The Predator.
Nee,
oder
ich
Predator
wollte den Predator
the
rein. Ich habe Kinotag gemacht, ich wollte den Predator rein, aber es war zu voll und dann habe ich es gelassen.
Tatsächlich?
Ja. Ja. Ich habe ihn gesehen.
Und?
Du hast dich ja sehr
also,
drauf gefreut, Shane Black.
Ich habe mich sehr drauf gefreut, weil da wirklich einmal Shane Black hat ja im ist ja Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur.
Hat im ersten
Shane Black
Predator
hat im
mitgespielt.
Ersten Predator mitgespielt und hat
was,
jetzt
was?
Hier Regie geführt und hat auch das Drehbuch mitgeschrieben.
Er war, glaube ich, einer der ersten, der gestorben ist.
Ja, ja, genau. Er hat diesen Rassisten gespielt mit der Brille.
Der Comics gelesen hat.
Im ersten Predator?
Im ersten
ja.
Predator.
Okay, alles klar.
Er ging relativ zügig.
Die haben ja früher immer Predator gesagt.
Predator habe ich auch
also
gesagt.
Ja, ja.
Predator.
Also,
ja. Predator, also
see
nach
later.
Der Verabredung.
Genau. Ja. Ja.
Der Film.
Vor der Verabredung.
Der Film
pre.
Ist.
Also, pre, ja, genau. Das andere
soll ich das jetzt erzählen
Predator.
Oder.
After Data.
Interessiert euch das?
Ja, natürlich.
Also, ich natürlich
okay. Okay. Also der Film, der fängt gut an. Und der hat auch echt gute Momente. Aber er wirkt irgendwie total komisch. Das, also ich war wirklich komplett, ich bin nicht müde geworden, ich habe nicht gepennt, aber trotzdem habe ich das Gefühl, da fehlen so Stücke aus dem Film. Der wirkt so merkwürdig zusammenkonstruiert. Ja, also das ist so ganz merkwürdig. Man will den gut finden,
ja,
aber irgendwie kommt der nicht aus der Pötte und soll ich das spoilern?
Spoiler Alert.
Das Problem ist, dass dieser, wir kennen ihn aus dem Trailer, diesen riesigen Predator, mhm, der Boss-Predator und dann ist da ein anderer Predator, dieser normal, in der normalen Größe.
Ja.
So. Und das Doofe ist, der wird in den ersten 2 Minuten wird er gekillt.
Wer?
Von der
dem,
Chef?
Von
oder?
Dem, von der Große,
macht
killt
dann,
den anderen.
Ja, aber ja, ist
so,
ja immer so.
Und dann ist das einfach nur ein Predator-Movie. Also, der, verstehst du, dann ist auch die Größe plötzlich egal, weil du hast da einfach so einen halb unsichtbaren Predator rumlaufen.
Weil du keinen Vergleich hast,
der noch riesiger ist.
Ich hatte mir ja gedacht, Shane Black ist ja Master of Buddy-Cup-Movies. Ja. Ja.
Dann sag mal,
hier,
was Shane Black alles
gedreht. Lethal Weapon, also 2 Stahlharte Profis, dann Last Boy Scout,
ja,
hat er gemacht
The Nice Guys.
The Nice Guys natürlich, das
mit Ryan Gosling,
das mit Ryan Gosling
und Jürgen von der Lippe.
Genau. Und
ja,
also der kann diese Buddy-Cop-Movies. Deswegen habe ich ja gedacht,
with the Iron Fist ist es noch heftiger.
Das deswegen war meine Erwartung und mein Wunsch war, und das ist natürlich jetzt mein persönliches Ding, ich habe jetzt echt gedacht, dass der Feind meines Feindes ist mein Freund, verstehst du, dass Mensch und Predator gegen den Großen kämpfen müssen. Aber wie gesagt, das war nach 2 Minuten war das komplett gegessen. Und dann war das einfach nur ein Predator-Movie. Er verlangt dem Zuschauer, was Logik angeht, oft sehr viel ab. Weil,
und das ist für so einen Actionfilm eigentlich
ja,
kontraproduktiv,
weil,
oder?
Ja, ja, genau. Da stürzt ein Flugzeug ab und dann zufälligerweise, nicht ein Flugzeug, das Raumschiff stürzt ab und dann zufälligerweise dann direkt in der Nähe von dem Held, was ja noch geht, aber dann findet der Sohn auch da diese Art, also es ist total krude und...
Ich glaube, das Wort, was du suchst, ist Hanebüchen.
Hanebüchen.
Ja, es geht
ja,
über Tisch und Bänke.
Okay.
Ja, so sieht's doch aus.
Ich bleib bei Lindenstraße, glaube ich.
Das Oberproblem ist, Shane Black ist ja auch bekannt dafür, dass er immer sehr, sehr lustige Dialoge schreibt,
ja,
gerade bei diesen, wenn es so um diese Buddy-Movies geht.
Ja.
Das Problem ist, dass da haben wir dann auch so eine Bande an Ex-Navy Seals und da ist offensichtlich jeder Komiker.
Ja.
Jeder macht
das. Das fiel mir beim Trailer auch auf.
Weißt du, und,
ja,
und jeder ist irgendwie verrückt und so. Ne?
Die lustigen
Navy Seals. Ja, aber so auf so eine merkwürdige Art und Weise. Jeder haut einen Karlauer ständig raus und du weißt nicht, ist das jetzt ein Actionfilm oder ist das eine Komödie oder was ist es überhaupt?
Aus meiner Zeit bei den Navy Seals weiß ich einfach, dass der Job einen ziemlich unter Druck setzt und das löst man halt durch Komik.
Ja, ja, das ist schon klar. Aber wenn du das halt ständig, da habe ich Verständnis für, Thorsten.
Ja.
Echt. Aber wenn das ständig in so einem Film ist, dann, also der kam nicht gut zusammen und das tut mir echt leid, das zu sagen, weil ich habe mich tatsächlich sehr, sehr darauf
gefreut. Ich habe mir ja den ersten, also den ursprünglichen Predator nochmal angeguckt, in 3D, es gibt ihn konvertiert in 3D.
Es gibt ihn, ja, er ist in konvertiert besser, ne?
Ja, es ist sehr viel Fahren. Also es ist der Film, der Predator besteht Fahren. Wirklich sehr aus vielen, aus so Navy GIs und so. Es spielt auch Jesse Ventura, spielt ja auch mit If It Bleeds, We Could Kill It. We Can Kill It. Und sie schauen wirklich sehr viel in den Wald rein.
Das ist viel Fahren,
und da ist irgendwas. Something's in the woods and it's not human.
Woods.
Und es ist James Woods, da kommt noch James Woods.
James Woods kommt raus, ja.
Und so ein kleines Schwein, kleine Woods. Und also er ist sehr schön konvertiert, aber er hat halt dieses 80er-Jahre-Pacing, dieses Timing, wo sie sich sehr viel Zeit lassen.
Ja.
Ich finde diese Nachtsichtgeschichten sind natürlich auch total toll. Und also ich mir hat da sehr viel Spaß gemacht in 3D, natürlich auch wegen Arnold, ne, stick around, wenn er mit dem Messer an die Wand steht, get to the chopper! Oder wenn der Predator dann die Maske abnimmt, you're one ugly motherfucker.
Du
weißt, was er auf Deutsch sagt, du sagst auf Deutsch.
Du bist so abgrundtief hässlich.
Ja.
Das wird auch zitiert, also der Neue, der hat auch ganz, ganz viel Zitate, aber trotzdem, er kommt leider
ganz kurz noch, was bei Predator noch am Ende so, falls ihr euch erinnert, am Ende gucken alle Beteiligten, also auch alle, die sind ja, wird ja viel gestorben in dem Film, also alle, die dann auch abgenippelt sind, gucken dann noch so lustig in die Kamera, wie in so einer 90er-Sitcom so.
Ja, ja, ja.
Weißt du, so Carl Weathers noch so, hello. Und dann denkst du so, hey, ihr seid eben gerade niedergemetzelt worden von einem Alien. Und so, hey, danke fürs Zuschauen, nächste Woche wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle.
Das bin ich
aufgefallen.
Habe sehr geliebt den zweiten Predator mit Danny
Glover.
Sehr schön,
war sensationell, oder?
Sehr gute Fortsetzung.
Und Ruben Blades spielt sehr viel bei Tageslicht
Paul Rubens. Nein, Ruben Blades.
Ja. Ja, ja,
Ruben
genau.
Blades.
Dann ging es ja so ein bisschen so den Bach runter, fand
ich. Und dann, also
dann kam ja der Rodriguez, The Predators.
Ja.
Und der spielte dann auf dem Planeten von den Predatoren.
Ja.
Und
Aliens vs. Predators, ja, war so das, richtige Grütze.
Das war auch.
Ja, und das spielt Kacke. Ja auch wieder so in Colorado und so. Ne? Also wirklich, der Film sieht toll aus und er macht auch irgendwie Spaß, aber es ist echt so merkwürdig.
Also das, mehr so, draußen so ein bisschen, zieht sich Nebel zusammen, Sonntag, Couch.
Nee, das ist so ein bisschen wie mein 4K. Erlebnis damals, als ich 14, 15 war auf der Kirmes irgendwie. Ich saß im
jetzt kommt wieder irgendwas mit Fleischwurst. Achtung.
Nee, ja. Ja, aber fast. Ich saß auf dem, wie nennt man das, diese Karusselle? Skilift war das. Ne? Und,
Skilift?
Karusselle?
Ja, Kirmes war kein
Skilift. Da war eine Raupe, aber kein Skilift.
Nein, das ging dann so. Das
ich kenne Karussell.
Halt mit so Gondeln.
Nee, Bobfahren war das.
Nein,
Skilift.
Und ich habe einem Kollegen gesagt, hol mir noch schnell so ein Stückchen Kokosnuss. Ne? Und der hat Kokosnuss geholt und ich habe die dann gegessen und dann fuhr das Karussell und in dem Moment merkte ich, scheiße, die Kokosnuss war nicht mehr gut. So, ne? Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt damit? Ich kann doch nicht irgendwie die ganze Zeit jetzt hier die faule Kokosnuss im Mund haben. Dann habe ich die ausgespuckt und habe so einmal so halb über den Dings so. Und so war das auch. Weißt du, also
ja, ich habe genau. Ganz Zeit gedacht, wie kommt der aus der Nummer wieder raus? Und ja, so genau. War das auch. Ja. Nein, kennen Sie das?
Genau. Als hätte man im Skilift eine faule Kokosnuss aus. Und ja, ich denke, wohin
war,
damit?
Auf welcher Genauso war der Film? Es war, der Film hat irgendwo Spaß gemacht, also wie die Fahrt auch.
Ja.
Nur irgendwie,
man hat dieser faulige Kokosnussgeschmack im Mund. Dieser
faulige Kokosnussgeschmack. Und den muss man, aber wenn man den hinter sich lässt.
Das ist die ganze Zeit, als würdest du nur in Metaphern reden. Ja, genau. Aber du meinst das so.
Wenn man den
der Weise vom Berg, kennst du
oder
das?
Runterschluckt oder ja, ausspuckt,
ja.
Dann kann man du musst mit dem irgendwas Film mit Spaß dem haben. Also ich will den nicht komplett.
Aber ein großer Predator, aber der einen kleinen Predator tötet, das erinnert mich doch an einen Film, den ihr auch gesehen habt, auf den ihr euch sehr gefreut habt, nämlich an Mac.
An Mac, ja.
Genau, da können wir doch jetzt auch spoilern ohne Ende. Ich zitiere Thorsten Sträter, wenn der Hai gut gemacht ist, ist der Film gut.
Ja,
war der Hai gut gemacht?
Zwischendurch. Also ich war mir ziemlich sicher, dass sie gesagt haben, um die Kosten im Auge zu behalten, machen wir so ein paar Money-Shots mit einem wirklich gut aussehenden Hai. Und den Rest
so geschminkt mehr so, und so ja, blonde so, Haare, sehr gut aussehender Hai.
Und zum Schluss...
Hai-Drohnen.
The Female Shark.
Ja, es war, der Film war halt, hatte einmalig stupide Ideen.
Ja.
Und
einmalig.
Einmalig stupide Ideen, wie Jason Statham schwimmt raus. Am Ende des Horizonts ist dieser Riesenhai, ich lasse mich rausschwimmen mit einer Harpune, ich werde einen Sender befestigen. Dann schießt er in diese Riesenfinne rein, auf 5 Meter Entfernung und sagt, der Hai ist aggressiv geworden. Dann muss er nur noch einen Kilometer zurückschwimmen. Also das ist wirklich... Stumpfsinn. Oder also Boote jetzt, machen ihn aggressiv. Weißt also du sowas?
Im direkten Vergleich, The Mac, der war wirklich doof. Der war auch einfach optisch auch doof.
Und das ist Warner Brothers da Ding, Spaß das sie auch mit Kong Skull Island gemacht haben. Ja,
aber Kong hat Spaß gemacht.
Kong hat Spaß
den
gemacht.
Der Mac hat mir auch Spaß gemacht.
Nee, mir nicht.
Doch, klar. Und,
okay. Lass sie aufeinander
aber,
los.
Aber
let them fight.
Ja. Nein, aber bei The Predator, da war das jetzt wirklich so, The du Predator. Hast das Gefühl, da ist ein guter Film, aber irgendwie ist der kaputt geschnitten worden oder kaputt.
Das war das Problem von Predator, glaube ich, dass der so viele Phasen durchlebt hat, wo er nochmal neu geschnitten worden ist und wo nochmal, es gab ja diesen spektakulären Recast von diesem Typ, wo Olivia Mann dann auch getweetet hat, dass sie gar nicht wusste.
Ach so, ja, genau, dieser ehemalige Kumpel von Shane Black, der, wo sich dann rausstellte, naja, der ist halt, was weiß ich, irgendwie sexueller
Übergreifer. Also ja, und das wurde dann komplett rausgeschnitten.
Ja, und so
und das merkt man dem Film an.
So wirkt der Film. Du hast das Gefühl, sag mal, Moment, wo haben die das Wohnmobil jetzt her? Ich hab gar nicht...
Okay.
Ne? Und das passiert dir tatsächlich ein paar Mal. Ich habe permanent das Gefühl gehabt...
Das ist also deine Pizzeria.
Was? Ja, weißt ich habe permanent Zeit. Das Gefühl gehabt, ich bin so eingenickt. Weißt du, so, das habe ich manchmal so, wenn ich im Kino einpenne. Mhm. Dann habe ich so wie so ein Filmriss. Und so ist das in dem Film leider zu oft.
Ja, okay. Also Mac hat euch dann auch nicht überzeugt? Also du hattest Spaß, Gary?
Ich hatte natürlich überzeugt. In seiner Stumpfsinnigkeit war mir klar, dass keine Raketenphysik wird. Was mich begeistert hat, war... wie schlecht die chinesischen Schauspieler waren, das soll man jetzt eigentlich nicht sagen, aber da wurde sehr hölzern was weggespielt.
Oder passt das einfach vom Stil nicht zusammen?
Dass der Film mit chinesischen Geldern produziert wurde und auch an chinesischen Küste dann spielt, dann war es natürlich auch wichtig, genau wie wenn Tarantino in Berlin dreht, dann hast du plötzlich auch den Schweighöfer dabei und was weiß ich nicht wen, Schweighöfer jetzt nicht gerade, aber
Til Schweiger und einige.
Und die Chinesen haben im Verhältnis zu Jason Statham, der halt seinen Stiefel durchgezogen hat, das grimmige, Augenbrauen hochziehende, durchtrainierte. Sie waren schon recht hölzern unterwegs. Gerade diese aufkeimende Liebesgeschichte, sie wirkte da wirklich wie eine aufblasbare Puppe und Statham ist, also und, das war in Ordnung. Also ich habe da mich gut mit amüsiert. Ich hätte mir nur gewünscht, dass der Film, was die Spezialeffekte angeht, ein bisschen hochwertiger gemacht worden wäre. Ein bisschen.
Ja, also ich fand
er war trashig, das aber sehenden Auges.
Ja. Wie war denn Ruby Rose?
Wer?
Ruby Rose, die tätowierte Wissenschaftlerin?
Ja gut, soll das neue Bad Girl werden?
Darauf
ist den Leuten aber nicht lesbisch
genug?
Bad Woman. Ja gut, oder auch Bad Girl.
Schaust nein, Bad Woman ist nicht Bad Girl, Thorsten. Ja. Da muss ich dich jetzt... Bad Girl ist Barbara Gordon.
Als nächstes reden wir über den Pimmel von Batman.
Nein, müssen wir
definiert sein. Da muss ich sagen, ja, das passt. Also das kann ich mir super vorstellen.
Ja, weil
das
sie auch einfach lesbisch ist und das auch nicht niemals...
Naja, ich reduziere das jetzt nicht auf die Sexualität.
Es gab einfach viele Stimmen, die gesagt haben, die ist nicht lesbisch genug. Also hallo,
Nicht lesbisch genug? Du musst die ganze Zeit rumlaufen und sagen, ich fahre so auf, weiß ich nicht.
Das ist auch wieder so ein Internet-Ding, wo ich sage, so lass sie doch erstmal, wie Jodie Whittaker als Dr. Who, lass sie doch erstmal machen, bevor ihr euch aufregt.
Ja, vielleicht bauen sie jetzt wahrscheinlich dann doch so keine Lesben, wenn Warner Brothers das produziert, wovon ich mal ausgehe, weil es ein DC ist.
DC, ja.
Das ist aber für die Fernsehserie, ne? Das ist kein
das
Film.
Das weiß ich jetzt nicht genau.
Die Lesben, die ich als Community sehr schätze, melden sich dann halt sporadisch, um auch mal auf sich aufmerksam zu machen. Ja. Und in der Vorproduktion eines Films zu sagen, sie wären nicht lesbisch genug, halte ich für ein Vehikel aus dem DC-Universum ein bisschen überambitioniert.
Wer hat's gesagt, wieder irgendwelche Trolls im Internet? Lass uns mal bei Batman kurz bleiben.
Ja. Batmans Pimmel.
Nein, River Phoenix. Joaquin Phoenix.
Joaquin Phoenix, ja. Ich habe mir jetzt neulich seinen Film, ich kann mir denken, wie sie drauf gekommen sind. Ich habe mir A Beautiful Day gekauft mit Joaquin Phoenix, wo er im Wesentlichen einen Ex-Marine spielt, der bei seiner Mutter wohnt. Und
der gute Laune-Film des Jahres.
Der gute Laune-Film ist, muss ich tatsächlich sagen, eine der stillsten Komödien, die ich in letzter Zeit erlebt habe. Der missbrauchte Kinder aus irgendwelchen hohen politischen Kreisen mit dem Hammer rausholt. Und das war, das ist ja wirklich ein sehr kurzer Film. Der nur Show, Don't Tell, der erzählt dir gar nichts. Du siehst einfach, wie man mit dem Hammer loszieht und das regelt. Ein wunderbarer Film, verstörend, nicht so brutal, wie ich dachte. Ich bin da ein bisschen empfindlich, was Hammermorde angeht, seit Old Boy. Und der auch toll war, Old Boy, beide waren ja super.
Aber was sagst du denn zu dem Foto, was gepostet worden ist? Es sind ja zwei Fotos.
Dass wir letztendlich nichts sehen. Das Kostüm ist erschütternd. Also er trägt einen dreiteiligen Anzug und das ist erschütternd an Heath Ledger angelegt. Geradezu von Hemd über Weste mit Revers, 5 Knöpfe, das über den Gehrock ist es bizarr, exakt an das Kostüm angelegt.
Der Regisseur hat ein Foto gepostet von River Phoenix als, von Joaquin, weil die beide Brüder sind, von Joaquin Phoenix als er selbst mit etwas längeren, schmierigen Haaren.
Ja, das habe ich gesehen. Das
und darauf haben gesagt, der sieht ja doch gar nicht aus. Und darauf kam dann ein Foto mit einer, Maske vom Kinderschminken,
so ein bisschen. Mit so einer Maske vom Kinderschminken, also genau.
Ich habe bewegte Bilder gesehen.
Ja, es gibt bewegte Bilder, aber das sind dann so B-Roll-Bilder.
Ja.
Ich denke mir, dass das nicht das ist, was wir sehen, und ich glaube, dass sehr, sehr viel Zeit draufgehen wird, in der Joaquin Phoenix mit einem Potschnitt und sich selbst hadernd durch diesen Film erstmal läuft.
Ja, klar, denke ich auch.
Bevor er zum Schluss eskaliert. Und ob das die endgültige Fassung ist, ob er sich irgendwelchen psychopathischen Clowns anschließt, oder ob er tatsächlich so eine richtige Art Joker wird, weil ich glaube auch, dass dieses wir malen ihn an so ein bisschen auserzählt ist. Es ist am wenigsten gut geglückt bei Suicide Squad, das war wirklich peinlich mit Hahaha. Und mittlerweile
hat man übers Knie gebrochen.
Nach Heath Ledger können wir im Prinzip nur noch enttäuscht werden. Uns fehlen die Narben, das müssen wir zugeben. Uns fehlt das entstellte Gesicht.
Uns fehlt einfach ein Konzept des DC-Universums. Heath Ledger war natürlich...
Naja, den müssen wir jetzt mal unabhängig davon sehen.
Nein, aber Heath Ledger war natürlich in der Nolan-Welt absolut perfekt. Insofern
das konnte keiner voraussehen, weil es Heath Ledger war, der vorher Ritter aus Leidenschaft gedreht hat.
Da hat man ja auch genölt. Irgendwie. Ja, genau. aus dem
und Joaquin
Grunde,
Phoenix ist groß als Schauspieler. Er ist groß, mit seinem Gesicht Dinge auszudrücken, ohne sie zu sagen. Das ist sensationell.
Wo bist du denn
deswegen
bei
nochmal Beautiful Day gucken.
Wo bist du denn bei Olli, wo bist du denn bei Superheldenfilmen? Bist du da involviert oder
spielst du mit?
Ich spiel mit. Ich bin ja Iron Man.
Ja,
also
wenn der fliegt. Ja, ja, natürlich.
Nee, ich gucke die natürlich. Hier und da. Also ich bin jetzt nicht so ein mega Superhelden-Fan.
Ja, wie ein Pudding an die Wand zu nageln. Hier und da. Mal so, mal so. Was war der letzte Superheldenfilm, der dich begeistert hat?
Was heißt begeistert? Ich habe jetzt Avenger, Infinity War geguckt. Ich fand den jetzt so ein bisschen drüber irgendwie. So,
ja, ich auch.
So,
damit triffst du den Punkt
drüber. Ja, so, weil es immer, also ich weiß nicht irgendwie, ob es so irgendwie produktionstechnische Gründe hat, irgendwie, dass das auf irgendwelchen Planeten irgendwie stattfindet.
Das muss auch sein. Mir fehlen die Fantastischen Vier. Warum sind die nicht dabei eigentlich? Das hätten wir noch machen.
Weil sie scheiße waren, die letzten beiden Male.
Naja, die Darsteller waren alle gut. Die Musik von Philip Glass war fantastisch. Der Film selber war halt nur kacke gemacht.
Ja, ja.
Aber die Darsteller waren toll.
Ich finde zum Beispiel, dass die Avengers schön und gut irgendwie, aber dass die Filme im Einzelnen, also so, ob jetzt Iron Man oder Captain America oder und, irgendwie besser für mich funktionieren. Also unterhaltsamer sind irgendwie, wenn man die einzelnen Charaktere sieht, irgendwie als diese.
Wir würden Avengers Infinity War gar nicht erst kaufen und gar nicht erst fressen, wenn die uns nicht 8 Filme vorher reingesammelt hätten.
Na, weil wir ihn nicht verstehen.
Du musst überhaupt keine Charakterentwicklung mehr betreiben bei diesen Filmen, weil du das schon episch gemacht hast. Und damit hast du $1 Milliarde reingeholt. Völlig normal.
Ja.
Und mir persönlich geht es ein bisschen, ich bin übersättigt, deswegen Ant-Man 2 so gut, fand ich.
Ja, aber auch da habe ich ja gesagt, ja, der war gut, aber ich habe ihn jetzt nicht unbedingt
die Musik
gebraucht.
Ist sensationell.
Wie stehen wir denn zu Captain Marvel von dem Teaser-Trailer, den wir gesehen haben?
Ja.
Auch da ist wieder, wo ich denke,
könnte geil sein, könnte aber auch der nächste Green Lantern sein. Ich bin mir nicht ganz so sicher.
Das glaube ich,
glaub ich nicht. Also ich glaube, so einen Film wie Green Lantern werden wir, glaube ich, nie wieder sehen, hoffentlich.
Das glaube ich aber doch.
Sagen wir mal, Samuel L. Jackson in dem Trailer ist absolut spektakulär.
Absolut.
Also
Brie Käse-Larsen, die macht das ja auch gut. Also ich finde, die sieht ja toll da drin aus. Ich weiß über Captain Marvel tatsächlich nicht viel.
Sittenstrolchmann.
Ich weiß über die Figur nicht viel.
Lied.
Und ich weiß aber jetzt mittlerweile, dass Shazam, also diese DC-Figur, dass die auch mal Captain Marvel hieß.
Ja,
wohl, ne? Und deswegen, das hatte ich irgendwie so im Hinterkopf gehabt. Deswegen hat mich das immer so ein bisschen irritiert. Also ich bin mal. Vorsichtig optimistisch, dankeschön. Olli.
Ich glaube, dass die Frequenz, in der diese Filme rauskommen, das gildet natürlich auch für Star. Einzigste, sage ich auch immer, weil er Dialekt ist.
Ja,
einfach,
genau.
Sag ich immer, weil sich dann so Grammatik-Nazis dann immer aufregen.
Falsches Deutsch.
Das ist Dialekt, einzigste.
Einzigste ist falsches Deutsch. Nein, einzigste. Höre ich bei
Handwerkern.
Bei Leuten quer durch Deutschland. Das macht das nicht mehr zum Dialekt, sondern zum Sprach.
Ich finde, das ist ein ziemliches.
Findest du? Findest du das Interpretationssache, ob das falsches Deutsch ist oder Dialekt?
Ich finde, die Grenzen sind da.
Ja, ich finde auch der neue Marvel, dieser Dr. Grammatik, irgendwie, der kommt hier.
Dr. Grammatik.
Captain Unangemessen.
Captain Unangemessen.
Schönen guten Tag, Sie Arsch.
Also, ich finde auch irgendwie, diese Schlagzahl irgendwie, diese Filme kommen irgendwie, du kommst irgendwann dahinter, die wollen auch Geld verdienen. Ich habe jetzt gerade gelesen, irgendwie, dass Netflix hat einen Comicverlag gekauft.
Das wäre geil. Avengers, der Benefits-Film.
Mir fällt dieser Name von dem Comicverlag nicht ein. Die haben gemacht.
Lappern.
Nein.
Ja,
Kick-Ass haben die gemacht.
Dark Horse ist das so.
Markus?
Ne?
Kick-Ass.
Unter welchem Label erschienen? Welcher Verlag?
Kick-Ass.
Kick-Ass, Alter.
Arschtritt.
Vertigo.
Nee, das war es nicht irgendwie. Auf jeden Fall hat Netflix diesen Verlag gekauft und natürlich auch gleich die Rechte irgendwie an all den ganzen Comics, die gemacht haben. Und da sind jetzt 5 oder 6 Netflix-Serien irgendwie, die irgendwann starten oder jetzt produziert werden.
Ja, Superhelden laufen bei denen.
Amazon hat ja auch mit Preacher auch gut vorgelegt und die 4. Staffel ist auch fantastisch.
Punisher gibt es bei Netflix.
Ja, gut, das sind die Marvel-Sachen, Jessica Jones und
Daredevil. Ja, aber Punisher mochte ich sehr, sehr gerne. Ich mag Daredevil sehr gerne. Wenn es nicht gerade so ein Ensemble
ist. Apropos Comics, wir sind natürlich zu unserem 50. Comics. Wieder in unserem Stammlokal im Little Nemo am Südring in Bochum, dem besten Comicladen Bochums. Es ist auch der einzigste.
Da hast du eine hängen, mein Freund.
Das war aber, der kam gut. Der kam gut. Den hast du nicht gesehen.
Thorsten,
Sucker Punch.
Thorsten, hast du schon was gesehen von The Purge?
Ja.
Von der Serie.
Alle drei Folgen, die da sind.
Ja.
Gut, gefällt mir. Ich mag den Purge-Gedanken, ja.
Ja. Das ich meine, weiß ich, deswegen habe ich dich auch...
Wird der in Chemnitz ausgelegt, ja. Von daher... Ja.
Können wir noch mal kurz sagen für die Leute, die nicht wissen, was Purge ist, was die Prämisse ist von
Purgen.
Purge.
Purgen bedeutet, man hat gesagt, vor, ich glaube, 2030 oder so, also nicht jetzt, sondern erst später in Amerika, um die Arbeitslosenquote und die Kriminalitätsrate zu senken, erlauben wir einmal im Jahr von 19 Uhr bis zum nächsten Morgen um 7, glatte 12 Stunden, dass jeder jeden töten darf. Die einzige Ausnahme ist... Rettungskräfte Level, also nur Waffen bis Level 4, so halbautomatische Waffen dürfen benutzt werden und Sicherheitskräfte des Levels 10, wer immer das ist, müssen verschont bleiben. Und dann geht das los und die Leute, die Reichen schließen sich ein und die anderen vernageln sich die Häuser und die anderen ziehen los. Genau. Aber irgendeiner muss immer raus, um irgendeinen Konflikt zu lösen. Die Serie ist dahingehend ganz schön aufgebaut, 3 Folgen sind da bei Prime. Erzählt langsam, setzt bei dir voraus, dass du weißt, was die Purge ist, was gut ist.
Musst du die Filme gesehen haben vorher?
Nee, überhaupt nicht. Und dann, macht aber Spaß. Tatsächlich, so, wenn du die Filme vorher gesehen hast, ist es sogar so, hast du einen gesehen, hast du alle gesehen bei The Purge.
Ja, ja, klar.
Das sind ja nur Spielarten eines desselben Themas. Die Serie macht Spaß, sie nimmt sich Zeit. Sie nimmt sich wirklich Zeit. Ich weiß auch in Folge 3, sie hält Spannung auf, erzählt 4 verschiedene Handlungsbögen.
Ah, okay.
Das macht Laune.
Ja, ja, ja.
Das macht
das
Laune.
Bringt Böcke.
Weil das fand ich tatsächlich
das
interessant.
Das bringt tatsächlich Böcke, ja.
Ja,
es
ja.
ist nicht so übertrieben gewalttätig, aber schon gewalttätig.
Ist es Propaganda?
Für was?
Ja, weiß ich nicht, für
Fox News.
Die Purge wird von den meisten Leuten entweder eher sehr kritisch, im Gegenteil. Es zerlegt so ein bisschen den amerikanischen Traum.
Meinst du, verstehen die Leute die Ironie dabei oder was willst du sagen?
Ja, ja, ganz genau. Also das,
da
weil ich habe
irgendwo Leute, die elitäre Partys geben, ja. sich in der Nacht aber trotzdem nicht nehmen lassen, einen Bediensteten, der vor 6 Monaten eben die Kassenabrechnung nicht richtig gemacht hat, dann zu erschießen, weil sie es können.
Ja.
Sonst hätten sie ihn vielleicht entlassen oder das Gehalt gekürzt. Aber in der Purge-Nacht kann man auch hingehen, pfum, aufgesetzter Schuss.
Mhm.
Um dann zu sagen, so, billiger wissen Mitarbeiter nicht los, als in der Purge-Nacht.
Ja.
Und das ist schon klare Kritik daran. Es ist pseudopatriotisch und wird gebrochen und macht Laune. Also mir hat es Laune gemacht. Und ich freue mich auf den, ich weiß immer noch nicht genau, was mit den Leuten passiert, was Phase ist. Es macht aber Spaß.
Mhm.
Macht Spaß. Und es erzählt ein bisschen tiefer, als man denkt.
Okay.
Also, klar.
Und ist auch lesbisch genug.
Klare Empfehlung, The Purge, auf Amazon Prime. Mhm. Ich möchte mit euch gerne über den Trailer zu Stan und Ollie reden.
Ja.
Oh.
Was habe ich geheult? Ganz ehrlich, muss ich echt sagen. Ich hatte echt gedacht, Steve Coogan, traue ich das zu, aber bei
sensationell, oder?
John C. Reilly.
John C. Reilly hat
Schauer über Schauer über Schauer.
Mein Gott.
Ja, es war wirklich.
Oh mein Gott.
Also hast du schon gesehen?
Ich habe den Trailer nicht gesehen.
Ja, der Trailer ist. Aber du weißt, das ist eine Biografie. Die Geschichte ist die, dass Stan Laurel und Oliver Hardy nochmal in ihren späteren Jahren nochmal nach England fahren und da nochmal so eine Roadshow machen.
Ah.
Und es geht wirklich darum, dass die halt jetzt dann älter werden und Oliver Hardy bricht auch zusammen an einer Stelle im Trailer und es ist, es hat mich unfassbar, es hat mich kalt erwischt, möchte ich sagen.
Ja, ja, mich auch.
Du hast das noch nie so gut gesehen. Ich weiß nicht, was sie mit John C. Reilly gemacht haben. Ich glaube nicht, dass er 30 Kilo zugenommen hat.
Aber die Geschichte ist fiktional.
Nein, das ist so passiert. Das ist so passiert.
Ich nehme an, dass ich gewisse Freiheit nehme. Ist fantastisch.
Okay. Und du siehst, wie sie die berühmte Szene aus Go West in Marx Brothers wo die beide tanzen vor diesem Saloon, wo man halt sieht, das ist halt eine Rückprojektion, aber du siehst halt, wie sie es machen. Sie machen diesen Tanz so wunderbar nach. Und es ist einfach ein ganz, ganz entzückender, wunderbarer Trailer und ich freue mich unglaublich auf diesen Film.
Ich auch.
Ja,
sehr.
Ich mich auch, tatsächlich.
Also das ist aber auch, denke ich, auch wieder so eine Generationssache. Wir sind ja mit Stan und Ollie und mit diesen ganzen
Chaplin-Sachen
und dann auch Buster Keaton. Aber Stan und Ollie war...
Väter der Klamotte.
Was muss Oberwachtmeister Knickebein da sehen? Hans-Dieter Hüsch.
Herr Riebeseel, das gibt was auf die Omme. Und später aber auch der große Monty Arnold.
Monty hat, ja, das war ja ein Zitat von Monty eigentlich. Monty hatte eine ganze Väter der Klamotte Männer ohne Nerven Nummer und wo ja. er dann Hans
Dietrich der hat das ja auch gemacht bei der Ups der Pannenshow. Das ja, war aber Monty da, Arnold war
Ups
da der immer
Pans, der, Ups die Pannenshow ist unguckbar.
Ohne Monty.
Sobald Monty Arnold spricht. Dazu kommt, schreie ich mich
ja,
wirklich.
Ja, super.
Sowas von krude Geschichten, dass ich mich, was für ein Setting. Also schon deswegen muss man wieder gucken, weil darüber kann ich mich totlachen. Ich könnte mich über Monty Arnold, du kannst mal wiederkommen hier, mein Freund. Du kannst mal echt, lass uns mal irgendeine Show machen, oder? Das müsste doch möglich sein, also ein Revival-Ding. Schon nur ein Podcast mit Monty Arnold.
Ja.
Komm raus.
Naja, wir sind im Dezember in Hamburg. Ich kann ihn ja durchaus mal fragen, ob er Lust hat, vorbeizukommen.
Wir wollen niemandem zu nahe treten, aber wir sollten ihn zwingen, weil Monty Arnold ist immer noch Monty Arnold. Ja. Und hat selten so einen gut aussehenden Typen gesehen. Muss man auch
sehr gut durchtrainiert. Sehr gut durchtrainiert, auch das. Also Monty, wir lieben dich an dieser Stelle. Wenn du es nicht tust, hier Stelle.
Warte mal, lass mich nochmal ganz kurz aufgreifen, hier zum Thema Stan und Olli.
Ja.
Es gibt ja, ich bin durch Zufall darüber gestoßen, es gibt ja einen Roman, der heißt, hier in Deutschland heißt der Stan.
Den hast du mir zum Geburtstag geschenkt.
Den habe ich dir zum Geburtstag geschenkt, genau. Und in Englisch heißt der einfach nur, ich glaube, he oder?
Him.
Him, genau, him. So ganz merkwürdig. Und der handelt praktisch von dem Aufstieg, ist in Roman, von wem ist er geschrieben, Thorsten?
Robert Harrison, du.
Von wem?
Das weiß ich nicht mehr.
Connolly, aber eigentlich ein Krimi-Autor.
John Connolly, ein
Thriller-Autor.
Ja, Thriller-Autor.
Genau. Und der hat praktisch so den ganzen Aufstieg von Stan Laurel so wirklich bis zum Tor.
Laurel. Aus dem gleichnamigen Canyon.
Ja, genau. Ja. Und das in Romanform allerdings. Also eine Biografie in Romanform.
Was ich mich jetzt frage, wieso weiß ich davon nichts? Wieso
ja, das ist erstaunlich, weil ich wusste davon auch nichts. Ich bin durch die
Du wusstest nichts, hast ihm aber das Buch zum Geburtstag geschenkt.
Ja, nur weil ich
Zufall oder was hast du
nach einem perfekten Geschenk für Thorsten gesucht.
Ach, Thorsten hat es ihm geschenkt.
Nein, ich habe es Thorsten was? Geschenkt.
Achso,
ich habe nach einem perfekten Geschenk
für Thorsten. Der Geburtstag haben wir immer geschenkt. Danke dir nochmal für dein Geschenk.
Ja, gerne.
Ja.
Wir schenken uns gerne Sachen, die wir noch nicht haben.
Auf jeden
was
Fall,
schwierig ist in unserem Alter. Weil
auf jeden Fall bin ich da auf dieses Buch so gestoßen, über dieses Buch gestoßen und habe gedacht, das ist perfekt.
Und ja, und es ist toll.
Mh. Ist es wirklich? Also hast du schon angefangen?
Ja, klar.
Ja.
Ina Bullemann, super.
Wie finden wir denn Disenchantment, die neue Serie von Matt Groening auf Netflix?
Habe ich nicht gesehen.
Hast du noch nicht
mal,
gesehen?
Das musst du ja gesehen haben in deiner Eigenschaft als Sachverständiger.
Matt Groening, The Simpsons, Futurama hat eine neue Serie, die auf Netflix läuft, 10 Folgen. Disenchantment spielt in Dreamland, in einer Fantasy-Welt.
Kackt das nicht alles ab gegen die Simpsons?
Gegen Futurama. So, Futurama.
Also ich muss zugeben, ich habe die ersten beiden Folgen nur gucken können.
Ja.
Mein Sohn hat die komplett durchgeguckt, irgendwie an zwei Abenden oder so.
Ja.
Der war begeistert, ja. Der ist auch großer Simpsons-Fan.
Es hat wirklich dieses Simpsons-Timing.
Ja, Also und natürlich irgendwie auch so ein paar Absurditäten drin irgendwie, ich finde es...
Was viele in der Serie vorwerfen ist, dass zum Beispiel Elfo, also der kleine Elf aussieht wie Bud Simpson.
Ja.
Und dass die Bienen auch aussieht. Es ist halt Matt Groening, es ist halt der Simpsons-Stil. Und es ist schön, das einfach so zu sehen in dieser Animation. Gary, du fandst Futurama besser als die Simpsons? Weil du sagst, das Futurama ist dein Benchmark.
Naja, was heißt besser nicht, aber schon gleichwertig. Also da kam praktisch eine neue Serie von Matt Groening und die war schon, die ist immer besser geworden.
Ich fand, die war aufwendiger. Also die war aufwendiger. Futurama war für mich aufwendiger gezeichnet.
Das stimmt.
Durch die Computeranimation und die Raumschiffe
Und hatte eine komplett andere Welt. Also natürlich in dem Stil, aber...
Und tolle Figuren.
Ja.
Tolle Figuren.
Also was man merkt bei der ersten Staffel des Enchantment ist, dass es wirklich ein Arc gibt, ein Bogen, ein Story-Arc und was bei den Simpsons nicht so oft der Fall war und bei Futurama auch, glaube ich, nicht. Also sie gehen da auch erzählerisch einen anderen Weg, ist alles auch ein bisschen ruhiger, es sieht einfach wunderschön aus und ist schön gezeichnet und ich freue mich mal wieder über eine neue Matt Groening-Serie.
Ja, finde ich auch. Also von daher.
Apropos, ich habe Spiele. Games.
Apropos.
Ich spiele gerade, apropos Braunbären.
Du spielst gerade apropos. Was ist das für ein Spiel?
Ich spiele gerade Spider-Man.
Ja. Ah!
Komplex in der Steuerung, nicht mehr ganz so simpel wie früher.
Ja.
Aber gut, aber auch schwer.
Fliegst du da nicht einfach nur die ganze Zeit durch die Gegend?
Du bist tatsächlich nur Leute am Verbremsen.
Ja.
Tatsächlich. Und löst dann so Rätsel.
Also ich würde die ganze Zeit
die ich immer gehasst habe, weißt du, wo du so
und die aber auch schwer sein sollen, ne?
Ja,
die Rätsel.
Wo du so elektrische Elemente verbinden musst, weißt du? Gleichstrom, Wechselstrom.
Physik und so.
Ja, du hilfst dann die ganze Zeit. Dem Doc Ock hilfst du die ganze Zeit, der da noch deinen Professor ist. Macht schon Laune. Dann habe ich parallel angefangen, jetzt vorgestern, Shadow of the Tomb Raider.
Ach, das Neue.
Ja, das ist irgendwie unangenehm linear.
Man hat also kannst du das definieren? Das klingt interessant. Was ist unangenehm linear?
Naja, bei
Tomb Raider... Im Gegensatz zu angenehm verrückt. Angenehm
Tomb Raider definierte sich für mich immer dadurch, dass man einfach eine Stunde lang stumm vor eine Wand laufen konnte, weil man einfach nicht weiterkam. Und dass du das Gefühl hast, man kann überall lang streifen, dann triffst du einen Tiger, dann wieder nicht. Da ist jetzt unglaublich viel Gesammel und Montiere und am Lagerfeuer, wie in dem Spiel davor auch. Aber es hat so einen linearen Verlauf. Also es geht irgendwie im Prinzip geradeaus.
Also du kannst nicht irgendwie...
Links und rechts, links kommt eine Wand, rechts kommt eine Wand.
Ein Tunnel.
Du kannst dich in kleinen Arealen bewegen, aber es ist irgendwie... Es ist so aufgebaut wie die Zusatzlevel von Far Cry so ein bisschen. Du hast ein begrenztes Areal, in dem kannst du dich bewegen. Es ist kein richtiges Open World und es ist sehr... Weiß ich nicht.
Das ist wie so ein Rail-Spiel, weißt du? Oder wie heißen die Spiele, wo man auf so einer Schiene ist?
Ja, grafisch, also ich meine,
okay.
Auch ich meine, selbst Uncharted 4 ist ja auch sehr geradlinig gewesen. Aber wie du schon sagst, du kannst aber auch eine Stunde damit verbringen, einfach
aber
mal in dem Dorf rumzulaufen.
War so auf die Fresse geradlinig. Bei Uncharted 4 alleine diese Autoverfolgungsjagd mit dem Zug dann durch die Stadt.
Bis dahin bin ich gar nicht gekommen. Ich habe dort angefangen und ich glaube, ich habe aufgehört, irgendwo relativ früh am Tag in diesem Spiel muss man sich hinter so einem Sofa verstecken und in irgendeinem
in der Vorgeschichte Gebäude. Noch.
Ja, nein, ja, bei den Nonnen.
Bei den Nonnen,
du bist
genau.
Prolog hängen geblieben. Da hast du aber noch einiges vor.
Du musst das spielen, weil das sind die großartigsten Action-Szenen, die du im Spiel haben kannst.
Ja,
okay.
Die Glocke.
Die Glocke.
Ja. Ich sag nur die Glocke.
Du musst jetzt spielen und es ist ein Augenschmaus.
Kommt das danach, das mit die Verfolgungsjagd mit dem Auto?
Erst kommt die Glocke
auf.
Und dann haust du ab. Zug, genau, Verfolgungsjagd, genau. Schießen, fahren, unfassbar.
Unfassbar. Okay.
Okay. Die beste Action-Szene, die ich je gesehen habe.
Die beste aus Stuttgart. Was spielst du sonst für
ich
Games?
Ich habe da gar keine Zeit Snake. Für. Also das Einzige, was ich mir Snake und Fußball spiele ich. Also klar, also FIFA.
Warum spielst du was du da draußen spielst?
Ja, das habe ich auch nie verstanden. Das habe ich ganz
wenn
danke.
Call of Duty da spielst,
keine
kommst
Antwort.
Du ins Gefängnis.
Ich hab so oft Ronaldo angerufen und gesagt, lass mal draußen irgendwie kicken irgendwie im Stadtpark. Ja, natürlich irgendwie, aber ja, weiß ich nicht. Irgendwie.
Ist das strategisch interessant oder was ist der Reiz von solchen FIFA-Spielen?
Also ich glaube, der Reiz da ist einfach, das spiele ich mit meinem Sohn zusammen irgendwie, dieses Gegeneinander-Spielen, Vater-Sohn-Ding irgendwie und sich da messen
ja,
und
das
so.
Hast du gerade Vater-Sohn-Bonding gesagt? Entschuldigung, ich kann das jetzt...
Das eine Kind ist 18 und das andere Kind ist 15.
15, da geht aber schon Tekken, ne?
Ja.
Da musst du nicht so einen Quatsch machen wie Fußball.
Ja, die spielen ja für sich andere
Finish him.
Irgendwie, ne? Also ja, okay, nur Papa spielt halt
FIFA. Spielt er sonst Fortnite oder so?
Ja, natürlich.
Ja, Fortnite ist aber wirklich für Kinder, die sowas noch nicht gespielt haben vorher, oder?
Fortnite, sag ich mir selber immer, wenn ich so ein bisschen neidisch drauf bin, dass andere Kollegen viel weiter sind als ich, weißt du?
Fortnite,
ach so.
Ja. Oder wenn man eine bestimmte Automarke gerne hätte und sich nicht leisten kann. Das ist der gute Fortnite.
Genau. Fortnite, genau. Oh.
Ja,
gerade
ja,
Fortnite auf meinem Muster.
Fortnite.
Du hast ja nur Fortnite.
Besser,
also, ja.
Ja, aber das ist ja, gibt ja immer so Spiele, die dann plötzlich so abgehen irgendwie. Mhm. Das war Minecraft irgendwie, genau. Spiel doch mit Lego. Spiel doch mal mit Logo.
Hier hast Coca-Cola, ja. Da ist Ford nochmal. Oh, das ist ein schönes Etikett.
So, und plötzlich kommt so ein Spiel um die Ecke irgendwie und sagst halt irgendwie, hallo? Irgendwie. Also ich
glaube,
so das Spielprinzip ist jetzt nicht neu. Nee. Plötzlich geht das so ab irgendwie und die ganze
Bald
Welt.
Bald kommt so ein großartiger Zombie-Shooter, wie heißt der nochmal? So ein fantastischer. Zombie-Adventure. Daniel Day-Lewis.
Nein, dieses Dings mit den Rockern,
Zombie.
Ne? Meinst
ja.
du?
Ja.
Genau. Ein Spiel,
ja. Das ist so Sons of Anarchy mit Zombies.
Ah,
ja,
okay.
Ja.
Die fallen dann auseinander.
Ich glaube, so kann man das wirklich gut
ja.
beschreiben.
Und auf Fallout 76 freue ich mich wie ein Tier.
Ja.
Und dann war
Zombies
das
natürlich ein großes
Zombies
Thema.
Ist
ja,
ein
Zombie ist
Zombies
ein großes
Thema.
Zombie ist ein gutes Thema.
Kennst
ja.
du Xbox oder PlayStation?
PlayStation.
Er kennt beides.
Okay, dann kennst du State of Decay nicht, ne? Weil das wäre dann echt.
Das
habe ich jeden Morgen
gesehen. Den fand ich so beschissen als Superman.
Wen?
Was?
Dean Cain? Ach komm, das war doch
komm schon.
Terry Hatcher.
Nein,
entschuldige
aber,
mal bitte.
Naja, Terry Hatcher war.
Die besten Zombie-Spiele.
Die besten Zombie-Spiele.
Ja.
Resident Evil, falls das ein Zombie-Spiel ist, natürlich.
Der erste?
Ja.
Ich hatte dieses beschissene Ego.
Da, wo du so rennen musst, ne?
Ja.
Wie heißt das noch?
Night of. Nee, Day. Day of
irgendwas mit
Light, Daylight. Night,
Daylight.
Daylight. Daylight.
Daylight. Ja, Daylight.
Daylight. Indiziert, bis der Arzt kommt und auch nur mäßige Spielerfahrung, weil die Zombies werden nach einer Nacht derartig schwer.
Ja.
Und ich lief dann nur mit einem Tacker rum. Das war alles scheiße.
Pflanzens vs.
Zombies
gibt es
ja auch. Zombies. Spinat gewinnt immer.
Aber das ist einer der besten Zombie-Spiele überhaupt. Es ist tatsächlich fürs iPad, also von Telltale, die Walking Dead Spiele.
Ja, von Telltale bin ich aber zu fickerig. Ich will da nicht sitzen, mir stundenlang Geschichte. Mir gehen schon die Zwischensequenzen von Lara Croft auf den Sack.
Aber die Story ist halt super. Und also das ist... Nee, das zweite Mal, dass ich bei einem Telespiel wirklich geweint habe.
Telespiel.
Bei einem Telespiel geweint habe und da ist ja fast die warme Fleischwurst aus der Hand gefallen. Ja, genau. Dabei.
Also da wäre ich vielleicht irgendwie auch noch bereit, irgendwie mal einzusteigen,
aber
weil ich Walking Dead Fan bin.
Wie wir da drauf gekommen sind.
Es ging um Videospiele und es ging um Zombies. Und Olli ist ein großer Walking Dead Fan und hat jetzt...
Walking Dead wird übrigens 15.
Ja, genau.
Wie mein Sohn.
Ja,
und nervt auch genauso, muss ich sagen, in Staffel 8.
Und bewegt sich auch teilweise
mein
so langsam.
Mein Sohn,
ja?
Ich liebe dich, entschuldige, das wollte ich nicht sagen, tut mir leid.
Ja,
das ist halt Walking Dead. Also wenn irgendeine Serie auserzählt ist, dann ja wohl diese irgendwie letztendlich.
Du hast 4 auf Walking Dead jetzt gesehen, oder?
Ich habe auch 4 The Walking Dead.
Ich habe Staffel 4 gesehen von Walking Dead, aber nicht 4 The Walking
Dead. Ich freue mich auf
5
The Walking
Dead. Unsympathisch.
Wo, bei 4 The Walking Dead?
Bei 4 The Walking Dead.
Die Zombies oder die Menschen?
Aber in der 4. von Walking Dead sind mir die Charaktere sehr sympathisch.
Also wenn die Zombies sympathischer sind als die Menschen, hat die Serie, glaube ich, ein Problem.
Ja, ein flotter Typ, der da kommt. Guck mal, wie das sagt.
Ja, also so...
Aber Rick? Nein.
Rick?
Was? Wie? Nein, Rick
also
ist
Rick. Walking Dead war für mich wirklich ein wahrgewordener Traum. Also das, weil serielles Erzählen in so einer Zombie-Welt, das fand ich großartig.
Fand ich auch großartig. Aber ab Staffel 7 hatte ich Taste of Kokos, möchte ich es nehmen im Mund. Nehmen wir das mal als Geflügel.
Gary hat ein Geflügelwort erfunden.
Ja, das ist genau. Gut, das ist schön.
Weil das mir...
Ja, es ist so ein.
Ja, aber da habe ich.
Ich bin
wo, welche Staffel?
7.
Staffel 7, jetzt Walking Dead.
Ja, 7. Das ist natürlich, das lebt alles von Negan, aber auch nur.
Ja.
Ja.
Es wird immer mehr zu Game of Thrones, habe ich so das Gefühl. Also das ist.
Ja, wobei Game
ja das
of Thrones
ist halt
natürlich
irgendwie der Unterschied zwischen Fear the Walking Dead und The Walking Dead. Also dieses Walking Dead, dieses Krieg, diese Gruppendynamik und dieser ganze Scheiß irgendwie. Und bei Fear the Walking Dead hast du ein bisschen mehr so noch dieses Einzelkämpfer-Ding irgendwie. Und dass die Menschen da durch die Apokalypse wandern irgendwie noch hier und da.
Apokalypse.
Apokalypse. Und noch den einen oder anderen treffen, ja, irgendwie, und nicht nur auf Gruppen und so.
Ja, ja. Ich nehme mir das immer vor, das auch zu gucken, Fear the Walking Dead, aber irgendwie...
Fear the Walking Dead nimmt sich auch immer vor, sich dir zu zeigen.
Ja.
Genau. Ich war auf jeden Fall, ich lese auch die Comics irgendwie und ich war halt irgendwie eigentlich abgefuckt irgendwie, weil nach dem ersten Band der Zeichner halt gewechselt ist und der erste Band war noch etwas lieblicher gezeichnet irgendwie von den Charakteren. Und
seht ihr auch gerade, dass da William Shakespeares der Jedi-Ritter-Rückkehr nahm?
Nee, das sehen wir jetzt gerade nicht,
das
weil
sehen
das
sehen wir nicht.
Den Kopf verrenkt.
Ja, das gibt's schon seit
auf jeden Fall
ab dem Jahren
zweiten Band wurde, war ein anderer Zeichner dabei bei den Walking Dead Comics irgendwie. Ich hab die weitergelesen, aber das war mir dann zu gewöhnlich. Ich fand eigentlich den Bruch sehr schön zwischen einer nicht lieblichen Zeichnung, aber so ein bisschen cartoonhaftiger und der Endzeit-Story. Das fand ich eigentlich irgendwie
das
so.
Das war auch sehr detailliert.
Ja, genau.
Ja, was
sehr
man auch immer wieder vergisst halt, ne? Das ist eine Comic-Vorlage.
Ja, genau.
Ist, ne? Das ist ähnlich auch wie bei Preacher. Wir sind in einem Comicladen und ich möchte mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, ein Comic in die Kamera zu halten und halt mal deine Kaffeetasse da fest, ein Comic in die Kamera zu halten und ich sage natürlich auch für unsere lieben Hörer, was es ist. Olli, du hast es auch gelesen.
Ist,
dein lieber Kollege Flix aus Berlin
aus
hat
Berlin
ein Band rausgebracht, Spirou in Berlin.
Ja.
Jetzt war ich nicht der größte Spirou und Fantasio-Fan.
Ja.
Also ich schätze Franquin vor allen Dingen wegen der schwarzen Gedanken und wegen dem Masipulami. Das ist jetzt eine Geschichte, die spielt im Sommer 1989 in Berlin. Die beiden müssen aus Brüssel, Spirunphase aus Brüssel nach Ost-Berlin und erleben halt Abenteuer. Es ist komplett im Stil von Flix gezeichnet. Sag du mal
darf
was
ich,
drüber, Olli.
Ja, es ist im Stil von Flix gezeichnet, aber auch so irgendwie, dass du natürlich die Charaktere wiedererkennst. Ich glaube irgendwie, das war irgendwie
Sinn
und Zweck der Sache und vielleicht irgendwie auch ein bisschen Vorgabe. Flix ist halt der erste deutsche Zeichner, der so eine berühmte Vorlage irgendwie verarbeiten darf oder durfte. Und hat
hat da super abgeliefert, wie ich finde. Irgendwie sehr, sehr viele Easter Eggs drin irgendwie.
Also
wo
Easter
man
Eggs,
halt
wahrlich,
also,
weil es spielt ja in Ost-Berlin, das sind wirklich Easter Eggs.
So, das erste Panel ist auch geil irgendwie, weil da heißt es, sie verlassen den französischen Sektor, glaube ich.
Glaube ich sowas in Brüssel, ja.
Ja, genau. Sie verlassen den französischen Sektor.
Ja.
Und weil es ja eine deutsche Geschichte ist von einem deutschen Zeichner. Eine wunderbare Geschichte irgendwie, die sich Flix da halt irgendwie auch ausgedacht hat. Marvin Clifford hat das Ganze koloriert und ich habe das in einem Rutsch schnell durchgelesen, weil einfach super gemacht.
Ich war auch richtig heiß
drauf.
Und
sehr, sehr unterhaltsam. Und ich mag Flix sowieso. Flix ist ein super Typ.
Ganz toll, ja. Ich habe ihn in Erlangen kennengelernt.
Ja, ich habe mal eine Lesung zusammen mit ihm gehabt irgendwie und in Leipzig, glaube ich. Und ja.
Es ist ganz toll. Also das ist wirklich eine Hommage sowohl an diese Geschichte, aber halt auch wirklich an Franquin. Und ich kann das wirklich nur absolut jedem empfehlen. Das ist wirklich für mich einer der großartigsten Comics des Sommers.
Ja,
würde ich wirklich
ja
sagen.
Vor allem auch der Weg dahin. Ne? Ich glaube halt irgendwie, dass natürlich diese Marken, ja, irgendwie das unheimlich schützen irgendwie und gucken irgendwie, dass da niemand irgendwie was falsch macht.
Es ist nochmal was anderes als bei Asterix, dass Asterix weitergegeben wurde an neuen Autoren, an neuen Zeichner. Das ist wie eine wunderbare Coverversion.
Ja, eine Coverversion. Ja. Ne? Aber schon halt irgendwie
neu,
so was Eigenes mit den ganzen Charakteren und so. Also das finde ich auch.
Flix,
wir können dich nicht zu sehr
loben. Es geht gar nicht. Du hast es perfekt gemacht. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Das merkt man.
Ich freue mich immer noch, dass ich dich dann in Frankfurt auf der Buchmesse persönlich umarmen darf, wir uns dann endlich mal wiedersehen. Ja.
Das freut mich. Thorsten hat gerade ein Band in die Hand.
Ja, der dunkle Prinz von Marini, Schweizer Zeichner. Großes Tennis, ich glaube, das ist immer noch der erste Band.
Nein, das sind beide Bände in einem. In
ach so, das ist doch nicht. Das ist ja super, ich habe den ersten Band sehr geliebt. Ey, werden das geschickt, kann ich das nicht haben?
Das lag hier rum.
Ich liebe das.
Das lag hier rum.
Das lag hier rum. Comicladen.
Und du kannst auch, wenn du den ersten Band im Hardcover im großen Format hast, solltest du auch den zweiten wahrscheinlich im großformatigen Dings kaufen. Er ist jetzt als komplett erschienen. Marini hat einen auch gezeichnet und, glaube ich, auch geschrieben, die Adler Roms, was ich jetzt verschlungen habe, die Geschichte der Varusschlacht eigentlich, der Römer gegen die Germanen. Sehr viel Blut, sehr viel Gewalt, sehr viel Sex. Wunderbar.
Auch Sex.
Sehr viel, sehr schön gezeigt.
Gewalt dabei.
Gewalt, Sex und alles. Und Römer und Germanen spielt.
Ich könnte das ja nicht, ne? Also Cartoonisten sind ja im Grunde faule Comiczeichner. Weil die nur immer ein Bild malen, irgendwie auch relativ schnell fertig werden wollen. Irgendwie. Und so ein Comic ist ja schon.
Aber dafür entwickelst du deine Story auf 30x30.
Ja, natürlich, irgendwie muss man das irgendwie.
Du erzählst eine Geschichte in ganz kurzer Zeit.
Genau, das hat, genau. ist auch die Kunst. Ist. Ja, natürlich. Irgendwie. Ich bewundere das aber auch immer irgendwie bei den Comiczeichnern, die sich da halt die Finger
wundern. Das ist wirklich ein Epos. Also, das sind 5 Bände, a 12 Euro. Marini, die Adler Roms, ist gezeichnete Geschichte. Wunderbar, wunderbar Aquarellie. Michael hat ja die Nummer, wo er erklärt, was der Unterschied ist zwischen einem Cartoonisten
und einem Comiczeichner.
Und einem Comiczeichner.
Ja, genau.
Würdest du da auch hingehen oder hast du den Drang, vielleicht mal eine längere Geschichte oder vielleicht so mal ein paar Panel, einfach mal anfangen mit so einem Strip.
Ich habe ja diese Geschichte gemacht, die Runkel von Remscheid für einen Comic-Wettbewerb, den ich nicht gewonnen habe irgendwie und da habe ich den zweiten Platz gemacht und als Dankeschön habe ich das Buch von der Gewinnerin bekommen. Das war aber eine große Comiczeichnerin, mir fällt der Name gerade nicht ein irgendwie, das war Geschichten aus der Pommesbude.
Als Dank von der Gewinnerin gekriegt.
Das ist auch demütigend,
ja,
oder?
Ja, das war große Demut. Da habe ich dann
bei so einem Slam.
Da habe ich dann aber auch aufgehört, irgendwie eine Zeit lang zu zeichnen. Und ich will gar nicht sagen, dass ich das nicht irgendwann machen werde. Ich habe mal für 11 Freunde habe ich mal die meine Fanstory, also warum ich Fan vom FC Schalke 04.
Also Typen, die mit spitzen Ohren.
Es geht elf Freunde.
Wir sind von den 11 Freunden.
Wir sind von den 11 Freunden.
Ich muss aber nochmal sagen, kurz, die Titelbilder der 11 Freunde sind großartig. Die Reise zur Schale,
Tim und Struppi Ding
mit der
Rakete.
Sie hatten mal
einen
Teaser nur mit so gefakten 3 Fragezeichen.
Ja.
Vom Design her, allein dafür sind die 11 Freunde.
Schon,
also da merkt man, wer die Zielgruppe ist. Ne?
Ja.
Nein, das sind Fußballfans, die
im
auch...
Im Grunde so ein Magazin am Kiosk verkauft sich ja auch viel über die Titel.
Du hast natürlich recht.
Recht.
Ganz genau. Ich habe im Sommer ein Buch gelesen, was ich mal kurz auch in die Kamera, weil es wirklich ein Schinken war. Ein Schinken war. Ich las von David Lynch und Christine McKenna Room to Dream, quasi die Autobiografie von David Lynch. Ja. Quasi deswegen, weil Christine McKenna erstmal schreibt über David Lynch, über sein Leben und seine Filme und David Lynch dann im Kapitel drauf seine Sicht der Dinge beschreibt. Wie er das, und das ist ein total tolles Konzept, weil du hast quasi zwei Bücher zum Preis von einem und hat mich auch wieder dazu angeregt.
Ja, 80 Euro, aber zwei zum Preis von einem.
Nicht ganz so teuer, hat mich dann doch wieder angeregt, mal wieder doch mal in den einen oder anderen Lynch-Film. Man kann in Lynch-Filme ja nicht reingucken. Ja. Das ist ja strafbar.
Du grenzt ja schon an Lynch.
Lynch-Justiz. Ja. Danke.
Lynch. Können wir mal ganz kurz. Also du kannst das Buch empfehlen.
Ich kann das Buch absolut empfehlen. Ist auch auf Deutsch erschienen. Room to Dream, David Lynch. Und
können wir mal ganz kurz über Burt Reynolds
reden?
Wir müssen über Burt Reynolds reden.
Also ich muss ja sagen, ne? Mittlerweile bin ich das ja gewohnt, dass so meine Helden so langsam sterben. So, ne? Ich bin ja jetzt auch so in so einem fortgeschrittenen Alter, da ist das ja normal, dass so die Helden so langsam abdanken. Aber ich auf merkwürdige Art und Weise ist mir der Tod von Burt Reynolds sehr nahe gegangen.
Mhm. Mir auch.
Echt. Und ich kann gar nicht genau sagen, jetzt schon wieder. Ich werde schon wieder emotional. Und,
bring einfach die Maschine
aber
nach
oben.
Ich
weiß nicht warum, aber das ist auch einer von diesen Typen. Ich glaube, wenn du mal so überlegst, gibt es solche Typen wie Burt Reynolds noch? Diese Art und Weise, diese Figuren, die Burt Reynolds verkörpert hat in seinen frühen Filmen auch, so diesen augenzwinkernden Hallodri.
Ja.
Was würdest du sagen?
Ich glaube, dass das daher rührt irgendwie, also die Trauer über den Tod von Burt Reynolds irgendwie, weil das einer unserer ersten Helden war irgendwie. Also wir sind ins Kino gegangen wir wollten so sein. Die ersten Filme geguckt irgendwie.
Dann hatten wir
auch
nicht richtig.
Und, weiß nicht, auf dem Highway ist die Hölle los irgendwie. Oder Sharky,
ausgekochte
Schlitzohr. Und mein Lieblingsfilm, den ich mir dann auch nochmal auf DVD gekauft habe, war Hooper, wo der Stuntman spielt. Hooper?
So. Den hat er, glaube ich, selber Regie geführt.
Ja.
Ne?
Ja.
Hat er
so,
das
ja,
selber?
Ich auch.
Ach ja, ja. Hooper, genau, Hooper. Mit Bruce Willis, wo sie immer in die Zukunft reisen. Und dann wird
Nein, das ist Hooper.
Ja gut, das ist ein Witz.
Nein.
Das ist aber Hooper. Jetzt hast du dich aber vertan.
Nein, aber ich fand Hooper super Film. Den habe ich so oft gesehen irgendwie und mir dann nochmal gekauft, weil ich den...
Habe noch nie von diesem Film gehört. Ist das so, wie ich es mir vorstelle, dass Burt Reynolds die ganze Zeit im Steuer sitzt?
Nein. Es geht im Grunde irgendwie um einen Stuntman, der in die Jahre kommt, irgendwie, der Rückenprobleme hat und nicht mehr jeden Stunt machen kann. Und dann gibt es einen jungen Stuntman.
Gene Michael Vincent.
Der
ist richtig alt geworden, der Vogel, oder?
Da war er noch jung. Der dann plötzlich die Stunts übernimmt von Hooper. Mhm. Und am Ende des Films irgendwie planen sie nochmal so den richtig letzten großen Stunt irgendwie, wo er sich dann irgendwie so fett macht irgendwie und nie wieder arbeiten muss und so. Und das ist im Grunde irgendwie so ein Generationenfilm, ne? Irgendwie jung, alt.
Seid ihr euch sicher, dass er da Regie geführt hat? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Hal Needham da Regie geführt hat und der auch bei ausgekochtes Schlitzohr.
Ich nehme alles zurück. Burt Reynolds hat bei Sharky und seine Profis.
Genau, weil
Hal Needham. Bedeutet das nicht, Hal braucht Schinken?
Pass auf. Hal?
Hal Needham war ein Stuntman. Und damals haben gesagt hat, okay, ich schreibe jetzt ein Drehbuch und dann mache ich einen Actionfilm mit. Und da haben alle gesagt, Stuntman, der kann doch keinen Film machen. Ne? Aber ausgekochte Schlitzohr, also Smokey and the Bandit, ist ein Riesenerfolg geworden.
Ausgekochtes Schlitzohr.
Ja. Ein eingelegtes
Schlitzohr.
Also
können Sie das mal auskochen?
Der Gleason Lisa mit Vornamen. Jetzt komme ich nicht drauf.
Also das GIF, was am meisten dann die Runde gemacht hat, viral war natürlich der, wo Burt Reynolds sich mit seinem ist ein Mustang, glaube ich, natürlich.
Nein, es ist ein Camaro.
Ein roter Camaro.
Sehr ähnlich. Ja.
Und er versteckt sich in so einer Camaro. Seitenstraße und die Polizei fährt weg und er guckt nach hinten und guckt nach vorne und ihm nach vorne gucken, guckt er in die Kamera und lächelt und fährt weiter.
Wen gibt es denn, der solche Typen?
Wer das überhaupt darf?
Ja, aber wen
das
gibt's
war
denn
mal Bruce Willis.
Ja, aber ich würde sagen, heute ist das Chris Pratt. Chris Pratt ist so ein Typ.
Vielleicht.
Ich mag diese Figuren, die sich selber nicht ernst nehmen. weißt du, die sprichwörtlich mit so einem Augenzwinkern, die in die Kamera gucken.
Liam Neeson in Schindlers Liste.
Und die dich,
das ist dieses Leichte.
Die dich in diesem Moment, in diesem kurzen,
zwischendurch mal.
Die dich in diesem kurzen Moment wirklich mit reinnehmen und sagen, diese Pillemänner, die sind jetzt gerade an mir vorbeigefahren.
Das
weißt
ist
du so.
Wirklich.
Das ist, und dafür stand Burt Reynolds und er sollte ja in dem neuen Tarantino-Film mitspielen. Wo ich ja wirklich sagen muss, das finde ich ja super interessant.
Das spielt mit dem Manson.
Mit dem Manson-Mörder, aber wer spielt da noch? DiCaprio und wer noch?
Brad Pitt. Und unsere
und
Freundin
spielen,
Margot
der eine
Robbie.
Spielt einen Stuntman. Margot Robbie, ja. Der eine spielt einen Stuntman und der andere irgendwie so ein...
Brad Pitt spielt den Stuntman von Leonardo DiCaprio.
Ja,
so
ich
ist
weiß es.
Es
nicht. Auf jeden Fall...
so ist es. Ja. Auf Teile geschnittene Lederjacken und Jeans-Ensemble. Sieht schon sehr, sehr gut aus.
Ja, also da muss ich sagen... Bombe. Ich,
also,
nein, aber Burt Reynolds, weil der hat ja auch dann hier gerade auch hier Sharky's Machine oder Sharky und seine Profis. Das war ja so ein Spätwerk, da hat er auch Regie geführt. Der musste sich ja auch wirklich, er war ja, was war er denn? Er wurde auch viele Jahre nicht ernst genommen, so als Schauspieler und als Darsteller.
Naja, er war noch in den 80ern war das Sexsymbol
überhaupt.
Das Urbild des Mannes war er bewachsen wie ein Alpakaschaf auf diesen, keine Alpakaschafe.
Genau, vor dem Kamin.
Oder
wenn es Alpakaschafe gäbe, wäre es.
Kamin ist dann, glaube ich, ein Fell. Also ich weiß nicht, ein Bärenfell wahrscheinlich.
Ja. Man muss ja nicht, genau. Wo hört das Bärenfell auf?
Wo fängt Burt Reynolds an?
Ja.
Und synchronisiert in den meisten Fällen, von?
Santiago Ziesmann.
Nein. Tja. Wer hat Burt Reynolds synchronisiert in ein ausgekochtes Schlitzohr und auf dem Highway ist die Hölle los? Und Christian Brückner.
Nein.
Doch.
Christian das passt Brückner. Mir jetzt gar nicht.
Doch, es passt wie Arsch auf
doch,
Eimer.
Doch, es passt wie Arsch auf Eimer.
Phonetisch,
ich weiß, aber es ist wirklich, es guck
und
dir
das
an.
Das ist tatsächlich
das
ist auch so. Das sind tatsächlich
Kino.
Filme, die ich sehr gerne auch in Deutsch nochmal gucke.
Aber Burt Reynolds war natürlich nicht nur dieser kernige...
Nein, der konnte ja auch alles spielen.
Ich sag mal, beim Sterben ist jeder der Erste...
Ja,
was übrigens auch stimmt.
Der im Fernsehen Flussfahrt hieß.
Flussfahrt hieß der im Fernsehen.
Ja, das gab als für die Fernsehausstrahlung hieß der Flussfahrt.
Mit dem Banjo.
Ja, genau. Oh, Dueling Banjos. Ein großartiges Ding.
Und er hat natürlich seinen zweiten Frühling gehabt. Angefangen bei, glaube ich, mit Striptease, glaube ich.
Dann Boogie Nights.
Und,
er war einer der größten Toupet-Träger überhaupt. Ist ganz fantastisch auch.
Und sein letzter Film, der steht ja noch aus. Wo er den alternden Schauspieler spielt, der auf diese...
Ja, der ist jetzt in Amerika erschienen auf DVD.
Der auf diese Con eingeladen wird.
Und dann stellt er fest, das ist echt nur so eine kleine Kneipe irgendwie.
Ja.
Und er fragt dann, ja, aber hier waren doch schon Martin Scorsese. Nee, sie sind der Erste, der gekommen ist. Also es ist so eine kleine Fan-Community, die ihn einlädt.
Ja.
Und es ist, er heißt da nicht, er spielt nicht sich selber, aber eigentlich doch.
Eigentlich ist es,
Und er kommt dann dahin und er denkt erst, was wollen die mich verarschen oder so. Das ist wirklich nur so eine kleine, aber...
Und das ist natürlich schön, mit so einem Film quasi dann abzutreten.
Ja. Ich glaube, das ist der perfekte Film.
Ja. Naja, aber
so eine Geschichte auf so einer
ist eine lebende, jetzt eine tote Legende. Wir haben
nicht
können
mit Burt Reynolds.
Aus dem Fundus von Burt Reynolds schöpfen, für uns wird er immer lebendig sein.
Was hast du erlebt auf einer Comic-Con?
Also ich war auf einer Comic-Con und habe da auch signiert und so und da waren ja ganz, ganz viele berühmte Schauspieler irgendwie von damals und dann bin ich irgendwie so um 5 Uhr abgehauen, in Frankfurt war da glaube ich, und bin da nochmal kurz aufs Klo und da stand dann so ein Held von damals auf dem Klo am Pissoir. Und
wir lieben diese Geschichten, diese Pissgeschichten.
Und schaute sich sein eigenes Foto an. Die machen da ja immer so Fotosets irgendwie, wo ich mir irgendwie und schaute sich so sein eigenes Foto an und pinkelte dabei.
Wer war's?
Darf ich sagen?
Du darfst es sagen.
Natürlich.
Der Highlander, Christoph Lambert.
Ja, ich muss echt sagen, ich kann auch nur pissen, wenn ich ein Bild sehe von Christoph Lambert. Also das, von daher.
You're immortal, McCloud. You cannot die.
Ich wollte ihn noch nach dem Selfie fragen, aber ich gedacht, nee, komm.
Diese Geschichten, wo wir Leute beim Pinkeln treffen, wir hatten jetzt beim letzten Mal Michael Wendler und Thorsten war schon mit Toni Schalup, ich war schon mit Otto.
Ich war mit Toni Schalup schon pissen.
Und du mit dem Highlander. Du toppst alles.
Mit, wie hieß er noch? Nicht Doug Jones, der den ersten Pinhead gespielt hat. Doug Bradley.
Doug Bradley.
Ja, und mit Doug Hennis? Bradley war ich pissen in Münster.
Simon Peck. Simon Peck in London, ja.
Simon Peck in London, ja.
Das war aber so eine Übergabe.
Ja, ja,
so aber, ich finde trotzdem, Olli.
Aber ich bin damit irgendwie nicht zufrieden.
Ich finde Christopher Lambert ist schon mit dem Highlander zu pinkeln.
Mal
so.
Kacken mit Tom Hanks. Das wäre so ein Ding für mich, wo ich wirklich sagen würde.
Hättest du geguckt, hast, oh, das kann doch nicht nur einen geben.
Das kann noch andere geben.
Kann ich nur mal ganz kurz abschließen?
Ja, Entschuldigung, das war natürlich jetzt irgendwie für ein nicht guter Abschluss für Burt Reynolds.
Der Tod ist selten ein guter Abschluss für
Also alle, aber er ist ein Abschluss.
Alle, die Burt Reynolds mögen und auch die ausgekochte Schlitzohrfilme mögen, es gibt eine super Dokumentation.
Das ist ein schönes Genre. Was haben Sie, wo stehen bei Ihnen denn die ausgekochte Schlitzohrfilme?
Ja, es gibt zwei. Ja, also.
Wo haben Sie denn hier Zwerg wirft Schmuck in den Vulkan? Da sind alle drei Teile da oben.
Ich werde nie vergessen, wie in der Atlantis-Videothek an der Hernerstraße, ganz kurz, Gary, wie in der Atlantis-Videothek in der Hernerstraße gab es ein Stephen King-Regal und da stand auch die Videokassette von Eine kurze Geschichte der Zeit.
Echt?
Und Stephen Hawking. Legendär.
Entschuldigung, das muss ich stell bei Stefan rein.
Ja. Ich werde den Link, ich werde das auch verlinken, aber es gibt bei YouTube gibt es tatsächlich die Dokumentation The Bandit, also praktisch ein Making-of, wie es zu diesem Film gekommen ist, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Die habe ich schon letztes Jahr gesehen und die gibt es da für Umme. Also The Bandit.
Für umsonst. Für Leute, die nicht aus Bochum
aus dem
sind.
Ruhrgebiet kommen. Genau. Ja. Kann ich sehr empfehlen.
Einzigste. Echt, ey.
Ja.
Tja.
Ja, ich bin ganz hingerissen. Gary, das war wieder das durch Sachkenntnis, auch wenn uns Jörg Buttgereit was anderes unterstellt.
Nein, Jörg Buttgereit schreibt.
Er hat ja recht,
wahrscheinlich. In der Deadline.
Das war sehr, ich habe mich gefreut.
Hat übrigens. Er in seiner Kolumne am Ende, die Affenmaske ist einfach toll, vor allen Dingen dich zitiert, unseren.
Nee, über Schlock hat er.
Über Schlock.
Ach so,
genau. Wir haben ja den Audiokommentar für den ersten John Landis-Film Schlock sprechen dürfen und Jörg schreibt sehr wohlwollend darüber, dass er eigentlich diese Art was Kalkofe halt macht mit Schläferz eigentlich nicht so mag, aber dadurch, dass wir den Film ja wirklich auch abgefeiert haben.
Mögen ihn einfach.
Hat er.
Wo steht denn das? Ist das hier
ganz hinten drin? Ja, und deswegen trage ich auch Liebe.
Ist einfach toll. Oh, das ist ein Zitat von mir. Ja.
Ja, ganz richtig. Er zitiert
ist Schlock.
Ganz genau. Und deswegen, liebe Hörer, trage ich auch heute mein Jörg Buttgereit-T-Shirt.
Ja, Captain Berlin.
Captain Berlin, auch ein wunderbarer Comic von Jörg aus Berlin.
Und wir waren irgendwie, wo waren wir? Also auf Nummer 2 im
Mobil. Hinter Böhmermann und Schulz als Podcast. Ja, danke nochmal. Ohne Foto, aber verrückte Welt. Wir haben noch einen anderen Audio-Video-Kommentar gesprochen.
Ist aus dem Hause Turbine.
Ne, in der Turbine-Stil-Edition Amazonen auf dem Mond. Da auch Dieter Thomas Heck uns verlassen hat, werde ich den Rest des Podcastes so sprechen. Ich halte auch meinen kleinen Finger hoch.
Ja, bitte mach das. Ja. Halt es jetzt durch.
Amazonen auf dem Mond, auch unter anderem ist John Landis dabei als Regisseur.
Ja, natürlich, klar.
Auch logisch. Mit dabei. Quasi die inoffizielle Fortsetzung von
Kentucky Fried Movie. Aber wirklich super inoffiziell.
Und wir haben uns da einen Audiokommentar abgekurbelt.
Audio-Video-Kommentar. Ist jetzt im Handel.
Und ganz nebenbei.
Gehört dem Olli
jetzt. Oh, ganz nebenbei plätschert charmant nicht immer fehlerfreies Filmwissen aus den dreien heraus. Ja,
nicht fehlerfreies Filmwissen.
Ganz, so ein Buttgereit,
naja, gut, aber.
Fürst,
ja, ist okay.
Absolut. Auch ein neues
Wir haben uns da oft auch künstlerische Freiheit genommen. Ich weiß nicht, was es genau war. Ich hoffe, es ist nicht so viel.
Ich frage ihn das nächste Mal, wenn ich ihn sehe. Er hat jetzt Premiere gehabt in Dortmund mit einem wunderbaren Stück. Im Studio hörte ich keiner schreien. Und
apropos, ich muss nach Hamburg, Leute.
Apropos schreien.
Es geht gegen eins.
Wir hatten noch so viel zu erzählen. Ich habe Don Quixote gesehen.
Wie hast du das denn gemacht?
Wo denn?
Ich war in Belgien. Was? Ich war
warst in Belgien?
In Belgien lief der schon,
der
The Man Who
dachte, in Brügge. Ich gehe durch Brügge. Hallo, Don Quixote.
Ich habe in Brügge Don Quixote gesehen, auf der Straße.
10 Worte oder weniger. Gut oder nicht?
Gut.
Alles
gut,
klar.
Gut.
Ich bin ein großer Gilliam-Fan. Ich war nicht so enttäuscht wie die Leute, die ihn gesehen haben. Ist ja viral gegangen. Lass uns da beim nächsten Mal drüber reden. Ja, der Film hat 30 Jahre gebraucht, bis er überhaupt ins Kino kommt.
14 Jahre nach 14 Jahren kommt der zweite Teil von Die Unglaublichen.
Den habe ich auch schon, den habe ich in Holland gesehen.
Den hast du schon gesehen?
Den haben wir in Venlo gesehen. Ja. Wir sind nach Venlo gefahren. Ja.
Güte. Da haben in Venlo? Ja. Da fällt man zum Kaffee kaufen hin.
Ja, aber du bist ja in der Stunde
oder?
In Venlo.
Du bist in der Stunde in Venlo von Bochum aus.
Ja.
Gary hat den gesehen.
Und da läuft der jetzt.
Da lief der schon
der
im Sommer.
Der lief
im Sommer.
Ehrlich? In Holland? Wie sind die da? Aber sind die auf Englisch, ne? Oder sind die auf Holländisch?
Auf Englisch mit holländischen Untertiteln.
Abends laufen die immer in unsynchronisiert.
Okay.
Freunde, ich muss jetzt nach Hamburg fahren. Heute Abend ist extra 3.
wenn wir das aufnehmen. Das war unser 50. Podcast. Wir verlassen euch aber nicht, ohne die Gewinner zu ziehen. Die Antwort auf die Frage, die wir für die letzte Mystery Box gestellt haben, war...
Beide haben
Augen. Nicht beide haben Augen. Ich mach's kurz. Die Antwort ist Batman, denn, also ich habe gefragt, John Malkovich, es war nicht, alle haben den Titel mit Straße mitgespielt, das wäre aus der Kategorie Beide haben Augen, Zwilling war falsch, kann man alles gelten lassen, aber die Antwort, die ich gesucht habe, oder die wir gesucht haben, war, die Schauspieler haben alle Synchronsprecher, die auch einen Sprecher, einen Schauspieler gespielt haben, der irgendwann mal Batman gespielt hat, Peter Kirchberger, die Stimme von Bert, spricht Adam West, 1966 in der Batman-Version.
Wow. Was soll das denn hier sein?
Und der Gewinner ist Marco.
Marco, herzlichen Glückwunsch.
Der heißt Marco, da war jetzt keine
Stadt Marco.
Und keine Adresse.
Ja, Marco, schade.
Marco,
kein Nachname.
Marco, kein Nachname. Marco ohne Namen.
Wir werden schon den richtigen Marco finden.
Marco ohne Namen, danke fürs Mitmachen. Die Frage für unseren 50. Podcast, für unsere Mystery Box ist ein Hinweis für die nächste Folge. In der nächsten Folge werden wir über Musikfilme sprechen, da Bohemian Rhapsody rauskommt. Doch.
Nein.
Ich sag's jetzt einfach, ja.
Kiss Phantom of the Park.
Da können wir bitte drüber sprechen. Wir haben, glaube ich, schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber wir müssen über Phantom of the Park auf jeden Fall sprechen. Ja, ein wunderbarer Film. Ich möchte die Verbindung von, Achtung, von Liza Minnelli und Led Zeppelin. Liza Minnelli und Led Zeppelin.
Die anderen lauter.
Und die Antwort ist nicht das Freddie Mercury Tribute Konzert von 1992, wo also Robert Plant und Liza Minnelli zusammen auf der Bühne waren
Plant
am Schluss.
Versus Zombies.
Diese Antwort, Achtung, gildet nicht. Diese Antwort gildet nicht. Es gibt eine andere Verbindung zwischen Liza Minnelli.
Die einzigste am Ende gar.
Nachher ist es vielleicht sogar die einzigste, lieber Thorsten.
Ich hab mal einen Cartoon gemacht, Weltstars im Herbst, Liza Minnelli. Nelly. Entschuldigung.
Ja.
Oh. Ja. So, okay, so, es Uli, muss auch so Cartoons geben, die auch wehtun.
Genau.
Das ist ja.
Uli, wie kann man dich kontaktieren?
Erreichen? Ich habe seine Telefonnummer, wenn du willst.
Ja, Hennes hat
Nein,
die Telefonnummer.
Nein, aber ich meine, Social Media mäßig.
Ich wiederhole.
Man findet mich bei Facebook, bei Instagram. Man findet meine Webseite unter www.schöndoof.com.
Verlinken
das ist dein Claim, Schöndoof, ne? So ein bisschen.
Schöndoof, ja, genau.
Nochmal, ne, dein neuestes Werk, du bist geliefert.
Absolut.
Cartoon für Online-Shopper und ihre Paketfahrer. Das ist dein Alter, das ist Schöndoof. Eingezeichnet, der Olli. Ganz lieb.
Für die Zugfahrt, Thorsten, für die
Zugfahrt. Ich habe einen Fahrer.
Das wäre auch schlecht, wenn du
im Beifahrt.
Das wäre auch schlecht, wenn du im Zug sitzen würdest, hättest keinen Fahrer, dann würde der Zug ja in Dortmund stehen bleiben.
Ja, genau.
Ja. Roms.
Okay. Das war's bis hierhin. In diesem Sinne.
Nein, bis hierhin. In diesem Sinne.
Blinder, in diesem Sinne. So super, Alter.
Kommen Sie gut rein.
Ja. Kommen Sie gut rein. Danke fürs Mitmachen. Danke, Olli Hilbring, dass du unseren 50. Podcast versüßt hast mit vielen schönen Geschichten und kompetentem Fachwissen. Und einigen launigen
Schmonzetten.
Da waren noch einige Schnurren dabei.
Ja, da waren einige Schnurren dabei. So, jetzt zieh die Maschine hoch. Zieh die Maschine
Gary,
hoch.
Okay,
Gary,
go.
Alles Gute auch beruflich und bis nächstes Mal. Tschüss.
Nein. Wenn, dann machen wir es richtig. Komm, so viel Zeit muss sein. Gary, hol tief
ich
Luft.
Ich vergessen, ist schon so lange her jetzt. Was heute?
Nee, alles Gute, ein bisschen schön.
Alles Gute, auch beruflich. Bis dann. Oder?
Mic drop.
Gary, wie immer.
Ja, ich weiß, danke schön.
Einmal Applaus. 50!
50!
Podcast. 50 Jahre!
Wir haben gar nicht darüber gesprochen, über so die Erfahrung. Drei Jahre.
Da hätten wir aber noch 3 Stunden gebraucht.
Ja, können wir ja nächstes Mal machen.
Ja.
Okay, alles klar. Tschüss, Sikowski.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Mit Streiter, Bender und Streberg.
Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch
das
Video,
ja, das
ist
so, sagt das.
Weißt du, man nennt das Abspannvideo. Ja, dann kann man uns auch abonnieren.
Die Abspanner, kann man.
Da unten, auf deinem Gesicht. Da,
auf meinem Gesicht,
genau.
Da hin?
Ja, genau.
Sieht man mich dann überhaupt noch?
Ja.
Also, falls ihr uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann.
Man sollte das machen. Dann ist man immer
man
voll dabei.
Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.